Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Herzlich willkommen. Was war denn bitte das für ein Motorsport-Wochenende? Hier ist RAN Racing, der Motorsport-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen an alle Motorsport-Fans und vor allem hallo Eddie, hallo Timo. Ich sag's immer wieder gerne an dieser Stelle, es ist die Bestbesetzung. Leute, geiles Wochenende, oder? Wir haben eine Menge zu bereden.
Danke, hallo auch von meiner Seite. Ja, mein lieber Matthias, ich glaube, es gab eine Menge. Neben Formel E, DTM, gab es auch MotoGP am Sachsenring. Wird unseren Eddie sehr interessieren. Da gab es auch für mich ein persönliches Highlight. Ich denke, wir kriegen jetzt ein paar Minuten voll.
Formel 1 gab es auch noch, sag ich jetzt. Ja. Und Matthias, ich habe achteckige Augen, weil zum Glück haben wir in einem ziemlich grausamen Hotel gewohnt in Italien, wo man eigentlich nichts anderes zu tun hatte, als sich dann die anderen Rennserien noch anzugucken. Also euch zum Beispiel mit der Formel E, 17 Stunden Motorsport live in Sat.1, der absolute Hammer. Am meisten freue ich mich, dass wir zum Beispiel mit der DTM ganz gute Zahlen erreicht haben, trotz dieses Gegenprogramm. Gegen Formel 1, gegen MotoGP, gegen Deutschland-Portugal, Vorberichterstattung. Ich bin happy, aber platt bin ich auch. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so platt war nach einem Wochenende.
Ja, war wirklich, für mich ist es der Wochenende der großen M's, ja. Max, Mark, Mortara. Wahnsinn, ja. Aber waren noch ein paar andere ganz gut irgendwie unterwegs und gibt vor allem eine Menge zu besprechen. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan, wie wir heute vorgehen. Womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen mit der DTM an, weil ihr beiden Schnuppelhasen bei der DTM wart und mich da natürlich sehr interessiert, die Eindrücke, die neue DTM, GT3, Balance of Performance, neue Namen. Ich höre einfach mal zu.
Tja, Timo, fängst du an oder fange ich an?
Also vor eins ist ja ganz wichtig, auch für euch da draußen, es ist nicht die neue DTM, sondern es gibt Neues in der DTM. Die DTM ist nach wie vor die gleiche, gefühlt bis auf die Autos. Das war ja auch das, was wir draußen so an die Leute bringen müssen und wollen eben auch, weil die DTM ist nach wie vor von der Basis dasselbe, nur die Technik ist ein bisschen anders geworden. Deswegen war natürlich mit großer Erwartung das Wochenende mit GT3-Autos in Monza gesehen und ich muss sagen, und das sage ich hier, können wir unter uns sagen, ich war ein bisschen skeptisch, dass wir in Monza eine Prozessionsfahren sehen und dass es eher so ein bisschen Schönreden der Serie beziehungsweise Schönreden des Rennens wird. Und nein, das war es nicht. Eddie, du korrigierst mich, beide Rennen waren geil, weil von Anfang bis Ende immer irgendwo was passiert ist. Es war keinerlei Langeweile, es war keinerlei Situation im Rennen, wo ich dachte, naja, jetzt dürfte mal wieder was passieren. Also es war, warum auch immer, geschuldet, ohne, was wir in der Vergangenheit hatten, DRS, ohne diesen Klappflügel und ohne irgendwie Push-to-Pass. Trotzdem Überholmanöver, es wurde hart gefahren, es wurde gefühlt probiert, fair zu fahren, aber es waren schon sehr viele Ellbogen im Einsatz, das hat uns gefallen natürlich zum Zuschauen. Von daher muss ich sagen, ich war vom ersten Wochenende, was die reine Renn-Action betrifft, echt positiv begeistert. Eddie, sag mir was anderes oder bestätigt das?
Ich gebe dir völlig recht. Und da ich das Ganze ja als Hauptkommentator immer noch ganz anders begleiten muss und verkaufen muss als du, ich bin genau deiner Meinung. Ich war total skeptisch, um es anders zu formulieren. Ich hatte total die Hosen voll, dass das Ding in die Hose geht, dass das nicht funktioniert mit der Balance of Performance, dass wir da ein langweiliges Scheißrennen sehen, sage ich ganz ehrlich. So, und was wir an beiden Tagen gesehen haben, nehmen wir einfach mal ein paar Szenen raus. Mir hat gerade Sheldon van der Linde zum Beispiel eine WhatsApp geschickt, der kriegt morgen erstmal einen Rüffel, weil er mich fragen musste, wo kann ich denn das Rennen überhaupt real life sehen? Natürlich auf RAN.de kann man das real life sehen. Und warum hat er mich das gefragt? Weil er kontrollieren wollte, ob ich angefangen habe, ein bisschen lauter zu werden, als es diese Passage gab, wo er in der Wiese war, drei GT3-Autos, Ausgangs abseits der Kurve da in Monza nebeneinander und er auf einen Streich zwei Plätze gut gemacht hat. Das ging aber ja schon am Samstag sehr gut los mit der Startphase. Wir haben ja auch vor dem fliegenden Start ein bisschen Angst gehabt, dass der langweiliger ist als der stehende Start. Nee, aber wenn ich dann dran denke, wie dann am Samstag direkt mal gleich in der Startphase der Ferrari durch die Wiese georgelt ist da, also da war eine Menge drin. Mir hat es riesen Spaß gemacht, euch wiederzusehen, bis auf Matthias natürlich, der in München im Studio war. Aber die Renn-Action hat mich überzeugt und auch das leidige Thema Balance of Performance. Da werden wir sowieso noch Ewigkeiten drüber reden. Aber ich habe lange mit Ellen Lohr reden können. Die arbeitet beim Dienstleister, der die Balance of Performance macht. Die einzige Frau, die ja bisher in der Historie der DTM ein Rennen gewinnen konnte. Und die waren hoch zufrieden, sagen aber auch klipp und klar, also der Dienstleister ist da offensiver mit Informationen als die ITR und Gerhard Berger selbst. Die sagen klipp und klar, ja, wir brauchen noch mehr Daten, wir brauchen noch mehr Daten. Dann wird das noch besser. Aber Timo, jetzt wieder eine Gegenfrage an dich. Wenn wir ein Qualifying haben sonntags, in dem dann von 19 Autos 18 innerhalb einer Sekunde liegen, dann kann die Balance of Performance so schlecht nicht gewesen sein.
Ja, da gebe ich dir recht. Und da ich das Thema Balance of Performance aus vielen verschiedenen Rennserien ja schon kenne, ein paar Jahre, war mir von vornherein bewusst, dass man natürlich erstmal fahren muss, um das dann auch wirklich bewerten zu können. Natürlich gab es Tests, natürlich in der DTM über AVL wird das über Daten analysiert und werden dann quasi die Performance-Tools auf die jeweiligen Autos umgesetzt. Aber die müssen natürlich in Wirklichkeit fahren, weil es trotzdem immer noch Möglichkeiten gibt, von Team- und Herstellerseiten gewisse Dinge einfach nicht freizugeben an Daten. Und da waren schon ein paar clevere dabei. Wenn ich das sehe, was am Samstag passiert ist bei Ferrari, Qualifying war gefühlt so, ja, wir rollen mal mit. Und dann ist die Ampel auf grün gegangen im Rennen. Und dann sind beide Ferraris nach vorne geflogen, dass jedem klar war, die Jungs haben im Qualifying vielleicht nicht die 100% Performance gezeigt. Und das war mit Sicherheit dann auch gleich dann der Grund dafür, dass sie dann nach dem Sieg natürlich auch am Sonntag gleich mal nochmal Gewicht reinbekommen haben. Und
30 Kilo
war natürlich eine Ansage, weil da spricht man auch von 3 bis 4 Zehntel, je nachdem. Das ist natürlich was auch geholfen hat, sag ich mal, für das Ganze. Aber der Ferrari stand Sonntag trotzdem noch weit vorne, auf Platz 2, 600stel hinter der Pole von Calvin van der Linde. Von daher, es braucht Zeit. Also ich hasse dieses scheiß Balance of Performance Thema, aber wenn wir verschiedene Charaktere haben, wir haben 10-Zylinder, 8-Zylinder, Turbomotoren, Saugmotoren, verschiedene Fahrzeugkonzepte an sich, andere Aero, dann muss man natürlich in irgendeiner Form die Autos auf ein Level bringen. Da kommen wir nicht drum rum, das können wir auch nicht schönreden, dann braucht es einfach ein bisschen Erfahrung, auch wenn es nervt, aber es wird auch eins klar sein, der hinten ist, wird immer jammern und das wird einfach so bleiben. Aber Fakt ist, so wie du sagst, Eddie, wir hatten 18 Autos in einer Sekunde. Hallo? Und wir hatten, glaube ich, am Samstag oder Sonntag, korrigiere mich auch da, Eddie, glaube ich, die ersten 6, 7 in einem Zehntel? Das war völlig pervers. Also genau, von daher,
Sonntag
war das, ne? Das ist ja schon, das spricht ja schon dafür, dass es nicht so schlecht war.
Genau. Aber ich habe mal eine Frage, weil ich das natürlich jetzt am Schirm, ich habe Formel E gemacht und habe mich natürlich dann auch mittags irgendwie hingesetzt und habe mir die DTM-Übertragungen von euch angeguckt und habe mit einem sehr, sehr, sehr lachenden Auge das gesehen, weil das alles irgendwie gut aussah, klar mit ein paar technischen Problemen und so, aber ne, Saisonstart eben gerade am Samstag technisch nicht hundertprozentig, aber trotzdem hat das Bock gemacht, einfach wieder hey, alle in der Startaufstellung zu sehen und ihr seid da unterwegs gewesen und so, das sah richtig gut aus. Ich habe aber jetzt mir die Frage gestellt, diese Balance of Performance, wird die also von Rennen zu Rennen neu angeglichen? Sprich, also Ferrari gewinnt am Samstag und dann kriegen sie, Moment, und dann kriegen sie Gewicht rein oder was?
Matthias, nicht nur von Rennen zu Rennen, von Sitzung zu Sitzung ist das möglich. Ne? Also das hat da die, das ist völlig klar, dass das dann durchaus von Sitzung zu Sitzung so gehen kann, also von Session zu Session.
Also Freitraining 1, Freitraining 2. Natürlich. Okay, da war ich schnell, dann kriegst du ein paar Kilo rein oder was?
Wenn du, das nennt man Sandbagging, wenn da einer
das ist natürlich den Fans relativ schwer zu erklären, ne? Also zu sagen, wir machen mal eine Balance of Performance für ein Rennwochenende, das kann ich ja irgendwie nachvollziehen. Aber jetzt von Rennen, also der Ferrari gewinnt und als Dankeschön bekommt er dann irgendwie also 30 Kilo da hinten rein.
Ziel ist es natürlich nicht, logischerweise. Ziel muss sein, und das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum eben Gerhard Berger und die ITR eigentlich die Kommunikation aktuell nicht wollen, dass das dann irgendwann mal an einem Punkt ist, wo man wirklich nur noch Nuancen verstellen muss, beziehungsweise gar nichts mehr verstellen muss und nichts anpassen muss. Aber wir müssen auch sagen, verschiedene Fahrzeugcharaktere funktionieren auf verschiedenen Strecken unterschiedlich. Deswegen ist es nicht verkehrt, in Monza eine andere Balance of Performance zu haben, wie meinetwegen am Nürburgring oder wo auch immer, weil Autos da unterschiedlich funktionieren. Da muss man sich natürlich auch mal reinfuchsen und muss sehen, wer funktioniert wo. Da gibt es natürlich auch Erfahrungen weltweit in GT-Klassen, wo man das schon mal gemacht hat. Von daher ist das, was jetzt so nach den Sessions, so zwischen den Sessions dann überlegt wird und vielleicht auch geändert wird, jetzt auch nicht unbedingt was man kommunizieren sollte, sage ich auch ganz klar, weil das würde Unruhe bringen und das sagst du ja auch richtig, Matthias, das brauchst du auch da draußen im Fan nicht zu erklären, aber es gibt natürlich Rennergebnisse und wenn du die schnellste Runde nimmst von dem Ferrari da am Samstag, dann war der einfach mal in der theoretischen schnellsten Runde einfach mal 7 oder 8 Zehntel schneller als der Audi in seiner theoretisch schnellsten Runde und das ist einfach zu viel natürlich in der Rennperformance, ja, da sieht man, da ist noch Nachholbedarf, hat der Gerhard Berger ja auch offen gesagt. Na ja, da müssen wir nachbessern hier und da, damit eben auch dann ein BMW mitspielen kann über die Distanz. Wobei, du kannst natürlich auch nicht sagen, der BMW zum Beispiel war der schnellste Auto auf der Geraden. 282 km/h, aber was nützt der schnelle Geradeausfahren, weil das Auto die Kraft nicht auf den Boden bringt, der kann das einfach nicht, der frisst die Hinterreifen auf, wie, ja, Eddie, du siehst, ich sehe dein Schmunzeln schon, ihr müsst jetzt da draußen das Schmunzeln von Eddie sehen, der hat die Badewanne hat er im Kopf gehabt, ich wusste es, ja, nee,
sagt er nicht, okay, ich wollte was anderes sagen,
ja. Der Hinterreifen der Badewanne hat sich aufgefressen. Wir reden vom BMW M6.
Ja, das Problem ist einfach, da dreht es einfach dann auf der Hinterachse nach. Wir hatten ja unglaublich hohe Asphalttemperaturen, Außentemperaturen weit über 30 Grad. Das war natürlich alles andere als schön. Und wie gesagt, was nützt dir, wenn das Auto viel Leistung hat, aber du kriegst sie nicht auf den Boden? Und das hat eben der BMW als Problem gehabt. Ich erinnere mich an eine Aussage von Sophia Flörsch, die sagte, ich habe mit Timo Glock gekämpft. Ja, in der Kurve stand der BMW im Weg und auf der Geraden hatte ich keine Chance vorbeizufahren. Ja, das sind dann halt so Dinge.
Das war das, was ich sagen wollte, ja, Timo, ja. Weil mir sofort die Sophia einfiel, weil für sie war das ja, sie hat das ja auch gesagt, großartig gegen ehemaligen Formel-1-Fahrer zu kämpfen, gegen so großen Namen wie Timo Glock bei ihrem ersten DTM-Wochenende. Und das war das Zitat, was ich sagen wollte. Okay. Ich wollte gar nicht auf die Badewanne eingehen. Okay. Weil dafür hast du schon genug Schelte gekriegt.
Du, da stehe ich auch zu, das ist alles gut. Die Badewanne bleibt die Badewanne, die wird es ja bald nicht mehr geben und von daher ist alles gut.
Bilanzierend muss ich trotzdem sagen, Timo, was das reine Racing angeht, also jetzt diese Szene da mit Sheldon, der mich angesimst hat, weil er sich das nochmal selber angucken wollte, wahrscheinlich vergleicht er mich dann da mit dem englischen Kommentator und Kollegen, wenn ich jetzt ans gestrige Rennen denke, natürlich war der Kelvin dann vorne weg, ja, aber dahinter diese Zweikämpfe, ne, die es da gab. Also da waren ja mehrere Gruppen und es war tatsächlich echter Kontaktsport in vielen Phasen, in der Anfangsphase. Ja, und diese Szene, 3 GT3-Autos da in Monza, das ist ja jetzt nicht so super breit. Das ist keine neumodische Retortenrennstrecke von Hermann Tilke designt mit 18 Meter Streckenbreite. Nee, das ist ein bisschen schmaler da im Königlichen Park. Das sah schon gut aus. Mattes, wie war das denn für dich als Zuschauer, der ja eigentlich auch in der DTM zu Hause ist, aber nun musste nun mal einer die Formel E da machen. Wie hast du es denn als Zuschauer? wie hast du es denn als Zuschauer empfunden?
Schöner Satz, musste einer die Formel E machen.
Schreibe ich direkt auf.
Ja, nee, das ist, also das, erstmal macht die Formel E ja Spaß, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das ist klar. Ja auch eine der großen Überraschungen meiner beruflichen Laufbahn, dass man da mal steht und das irgendwie mit begleiten darf. Und das war ja auch, kommen wir gleich zu, auch ein unfassbares Wochenende da in Mexiko, was ja auch viele Geschichten irgendwie erzählt hat, die ganz schön crazy sind. Und wir reden in der Formel E von einem Meisterschaftskampf, im Moment mit dem führenden Eduardo Mortara und dann gefühlt innerhalb von 15, 20 Punkten sind da irgendwie 6, 7 Fahrer. Das Gerät kann sich an einem Wochenende alles komplett drehen. Das ist schon geil. Aber ich habe natürlich mit einem unfassbar großen Interesse mir die Sendungen angeguckt, aber vor allem auch die Rennen angeguckt. Und ich hatte, mein Eindruck war, am Samstag fand ich es zuerst ein bisschen schleppend, sage ich mal ganz klar. Also die Anfangsphase des Rennens war etwas, habe ich so ein bisschen als schleppend empfunden, wenig Überholmanöver. Klar, das lag auch an dieser langen Gerade, fehlendes DRS. Ich hatte immer so den Eindruck, früher hätten die versucht, sich entsprechend ranzusaugen. Früher hätten die versucht, da entsprechend möglicherweise mit DRS auch dann die Gelegenheit gehabt, viel, viel mehr auf der Geraden und dann in diese Schikane rein zu überholen. Das hat mir am Anfang so ein bisschen gefehlt, aber das wurde ja dann deutlich, deutlich besser. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Sonntagsrennen, Hammer, fand ich richtig gut. Wenn auch Start-Ziel-Sieg, glaube ich, war es von Kelvin van der Linde. Aber genau, Eddie, was du da gerade gesagt hast, das, was dahinter abging, das hat schon echt Bock gemacht. Ich habe mich vor allem auch für Nico Müller gefreut, mit einer starken Performance, fand ich. Das hat schon echt Spaß gemacht. Und ich habe ehrlich gesagt Audi insgesamt nicht so stark erwartet nach den Tests und nach allem, was ich im Vorfeld gelesen habe, wie Audi dann performt hat. Und was ich auch interessant fand, so mein heimlicher Favorit vor der Saison von allem, was ich irgendwie so gehört hatte und Tests und hin und her, dachte ich so, Maximilian Götz, der wird ganz, ganz vorne mitspielen, habe ich gedacht. Und das hat er erstmal auch nicht gezeigt. Zeigt also insgesamt, ich sag mal, diese ganzen Erwartungen, die ich so hatte, persönlich jetzt einfach auch aus der Erfahrung, die wir jetzt in den letzten Jahren gemeinsam ja gesammelt haben und die vielen Gespräche. Ich glaube, diese DTM-Saison wird verdammt spannend und ich glaube, das wird richtig hin und her gehen, weil natürlich, Timo, wie du richtig sagst, diese unterschiedlichen Autos auf den ganz unterschiedlichen Strecken, und wir haben ja einige Strecken, also wir haben ja völlig unterschiedliche Charakteristiken dabei, auch in diesem Jahr wieder. Jetzt kommt der Lausitzring als nächstes, wieder eine völlig andere Strecke als Monza. Ich bin mal gespannt, wie das am Nürburgring aussieht. Assen, auch wieder so eine ganz andere Nummer.
Zolder,
absolut. Auch so ein ganz enges Ding, ne? Genau. Und da freue ich mich richtig drauf. Also ich erwarte eine echt spannende DTM-Saison. Das sind so meine Gedanken, die ich so hatte. Und mein Gedanke ehrlicherweise auch, die Mädels werden es schwer haben. Esmi Hockey und Sophia Flörsch. Das ist ein weiter Weg. Sorry, ich weiß, Esmi Hockey in ihrem ersten Qualifying auf Platz 12 gefahren. Das war super. Die sah auch im Interview, glaube ich, bei dir, Timo. Das war natürlich optisch eine Eins mit Stern. Du als wunderschöner Mann, dann diese schöne Frau.
Was ist denn das jetzt hier? In welche Richtung? Ey, ich dachte, wir reden über Motorsport.
Nein, lass mich doch mal ein Scherzchen machen. Also, das sind meine Eindrücke. Ich glaube aber, also jetzt mal ernsthaft, ich glaube, der Weg auch für Sophia Flörsch ist weit, vor dem Hintergrund, Kelvin van der Linde im Abt Audi gewinnt. Und sie im Abt Audi fährt ganz hinten. Ich wünsche ihr, dass sie da nach vorne kommt, aber der Weg ist.
Also ich bin da.
Ja, aber du darfst ja eins nicht vergessen, Matthias. Timo, wenn ich dir in die Parade fahre. Du darfst ja eins nicht vergessen. Erstmal kannst du das Auto von Kelvin van der Linde nicht mit dem Auto von Sophia Flörsch vergleichen. Das ist schon mal Punkt 1, weil...
Aber dann erklär's bitte dem Fan, warum nicht?
30 Kilo mehr wiegt allein die Lenkeinrichtung. Also Schaeffler Paravan, Steer-by-Wire wiegt 30 Kilo mehr. Das sind andere Sachen. Und Kelvin
van der Linde... Stimmt, die fährt ja das kabellose
richtig,
Lenkrad.
Richtig, ne? Richtig. Ja, und Kelvin van der Linde fährt seit Jahren GT3-Autos.
GT3, ich weiß.
Der war zweimal ADAC GT Masters-Sieger. Der hat das 24-Stunden-Rennen gewonnen. Natürlich ist das eine andere Geschichte, aber ich finde, in dem Punkt ist es zu früh, da ein Urteil abzugeben im Sinne von,
Ich urteile nicht, Eddie.
Ich sage nur,
ich glaube, der Weg wird weit sein.
Ja, endlich mal ein richtiges Streitgespräch.
Ja, also weil jetzt muss ich da auch mal reingerätschen, weil das ja, da bin ich überhaupt rein. Nicht. Also ich bin
als einziger der Rennautos fahren kann. Sag ja, doch mal was.
Also da muss richtig was passieren. Punkt. Ist einfach so. Muss ich den Matthias tatsächlich unterstützen, und die 30 Kilo Lenkung schwer ist ja alles schön und gut, aber die haben sie ja natürlich an anderer Stelle ausgebaut. Ist ja nicht so, dass die mit 30 Kilo mehr als alle anderen rumfahren, auch wenn das Lenksystem 30 Kilo schwerer ist. Von daher sind die auf dem gleichen Gewicht wie alle anderen auch. Korrigier mich, wenn das nicht so ist, weil ich kann mir nicht vorstellen.
Doch, ist so. Ja, hast schon recht.
Weil das Minimumgewicht haben die alle. Die haben nicht 30 Kilo mehr im Rucksack. Also Punkt 1. Punkt 2 ist ja, die Kelvin van der Linde war auch mein Saisontipp als der Hero wahrscheinlich, als der gefühlte Stärkste. was das GT3-Thema betrifft, im Vorfeld, und das hat er bestätigt. Und eine Sophia hat gesagt, ich will nicht irgendwelche Mädels schlagen, ich will alle schlagen. Und das ist die Aussage, die Matthias macht, und da muss ich das unterstützen, sagen, pass auf, das ist ein weiter Weg, weil ein Calvin van der Linde als Teamkollege im gleichen Auto, den schlägst du so einfach nicht. Auch nicht als Mann, haben wir gesehen bei Mike Rockenfeller, dem fehlt es auch ein bisschen, der hat auch einiges an Rückstand gehabt. Der sagt mir auch, also wenn ich hier gefühlt, ich habe den ja im Interview gehabt, das war ja fast schon, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, das Gesichtsausdruck hat mir fast leid getan. Ich wusste gar nicht, was ich fragen sollte, weil ich Angst davor hatte, dass er gleich in Grund und Asche versinkt. Der hat keinen Fehler gemacht. Die Runde war gut, laut seiner eigenen Aussage, aber dem sind trotzdem 8/10 gefehlt auf Calvin van der Linde. Ja. Und dann kommt halt nochmal eine Sophia Flörsch, der fehlt halt nochmal 8/10, 9/10. Ihr fehlten halt so 1,5 Sekunden nach vorne. Aber das ist okay, man auf der einen Seite muss man ihr Zeit geben und das sollten auch ihr alle Zeit geben. Auf der anderen Seite musst du sich jetzt auch beweisen und musst auch jetzt, ja, abliefern. Ist einfach so, das haben wir alle im Vorfeld gewusst. Sie wusste das auch und sie stellt sich dieser Aufgabe, was ich gut finde. Aber Fakt ist, das wird lang beziehungsweise unglaublich schwierig, da irgendwo vorne hinzukommen. Egal für wen. Ob das jetzt die Sophia ist oder andere, wenn man sich mit dem Calvin van der Linde und den Pros da vorne aus der GT3-Klasse messen will, dann ist das heftig, keine Frage. Aber Timo,
gibst du mir recht, das wird ein spannendes Ding. Also Calvin hin oder her, aber das wird ein spannendes Ding. Also
der Calvin macht keinen Durchmarsch. Nein, das wird es nicht geben. Also der Calvin wird jetzt nicht alles in Grund und Boden fahren, weil da gibt es schon ein paar gute Jungs bei Mercedes und die beiden Ferraris sind auch saustark. Also das heißt, ich hätte ja auch Götz nach dem Vorsaisontest und so, hätte ich ja auch ganz oben auf der Rechnung gehabt. Wir haben ja jetzt ein internes Tippspiel angefangen. Da war Götz immer in den Top 3 irgendwie unter uns Sat.1-Kollegen. An jedem Tag, aber war dann halt nur an einem Tag mal so. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass es ein geiles, durchgemischtes Jahr wird, auf jeden Fall. Und ich sage nochmal eins, du hast es eben angesprochen, Esmi Hawkey und eben auch Esteban Muth, der Teamkollege im Lambo, die beiden haben mich am meisten beeindruckt dieses Wochenende. Ohne verschissene Vortests dahingekommen. Da
ist 19,
du,
ja, Timo.
Da guckst du in die 19. Box rein, da steht eine HZ-blau angemalte Werkzeugkiste gefühlt an jedem Auto. Du denkst, da kommt irgendwie, ich möchte jetzt nicht aussprechen, aber ganz, ganz kleines Privatteam hin und nimmt an DTM teil und ärgert plötzlich die Großen. Der Kleine steht irgendwie auf P5, 6 im Qualifying und fährt gegen die ganz, ganz erfahrenen Jungs mit Ellbogen raus, als ob der nie was anderes gemacht hätte. Ich habe den Jungen in der Mixed Zone nach dem Rennen getroffen. Er stand dann an der Seite und hat gewartet, ob ihn irgendjemand was fragt. Unsere Interviews waren eigentlich durch und da stand Esmi Hawkey zusammen mit ihm und ich habe beiden ein Kompliment machen müssen und gesagt, ihr beide seid für mich die größte Überraschung vom Wochenende. Kein Vortest, keine großen Erfahrungen, hierher kommen. Esmi hat mich super begeistert, auch wenn sie die Rennperformance nicht so hatte, wie sie im Qualifying vielleicht hatte. Da fehlt auch eben die Erfahrung und die Testerfahrung von beiden auch noch. Aber dieser kleine Esteban Muth, wie der sie Ellbogen ausgefahren hat, hat gesagt, ist mir scheißegal, was ihr wollt. Du kannst heißen, wie du willst, ob das jetzt Van der Linde, Glock, Lawson, wie auch immer ist. Ich behaupte meinen Platz und ich bremse mich auch mal da rein mit Bodycheck, mit Kontakt. Fand ich geil, habe ich zu ihm gesagt. Und dann hat er sich 5000 Mal bei mir entschuldigt, super sympathisch. Ich wusste weder, wie er aussieht, gefühlt vorher. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen gehabt. Und sagt, oh, das ist die größte Ehre. Vielen Dank, dass du das zu mir sagst. Also das bedeutet mir sehr, sehr viel. Also super schüchtern. Also der Junge hat mir richtig Spaß gemacht. Also das war richtig geil zu sehen, dass auch die Rookies einfach Rennen gefahren sind und nicht nur ein Teil von der Veranstaltung waren.
Ja, übrigens, zwei Rookies gewinnen.
Ja, auch das noch.
Ja. Zwei DTM-Rookies gewinnen. Liam Lawson. Calvin van der Linde.
Ja. Aber lass mich noch mal eben ganz kurz was dazu sagen, was ich meinte mit Sophia und auch Esmi Hawkey. Irgendjemand muss ja Letzter werden, auch bei diesen 19 Fahrern, die wir da hatten. Also irgendeiner muss ja die rote Laterne haben. Nur frag doch mal deinen Freund Timo Glock, weil am Samstag ist Sophia Flörsch vor Timo Glock ins Ziel gekommen. Was ich damit meinte, ist, dass ich größten Respekt vor allen die da fahren habe. Und was ich jetzt hier schon raushöre, ich meine, wir haben schon 22 Minuten geredet und waren noch nicht bei der MotoGP, waren noch nicht bei der Formel E, waren noch nicht bei der Formel 1. Ich glaube, dass diese neue DTM geile Geschichten produzieren wird, weil, wie du schon sagtest, Timo, Esteban Muth, 19 Jahre jung, Belgier, T3 Motorsport aus Dresden.
Ich kannte weder das Team noch den Namen vorher.
Ja, da kannst du mal sehen. Ne? Ich habe im Vorfeld wieder viel, viel Arbeit investiert und habe alles versucht rauszukriegen. Da findet man ja auch nicht allzu viel. Wenn man Esteban Muth googelt, ja, dann findet man ein paar Einträge, was er alles bisher so gemacht hat. Aber der Bursche ist 19. Esme Hawkey, das ist die Freundin von Jordan Pepper, die hängt auch immer mit dem Van der Lindes im Allgäu rum. Die ist vor Monza, glaube ich, überhaupt nicht im Auto gewesen. Und wenn dann nur ganz, ganz kurz, also die offiziellen DTM-Testfahrten und so, was es da gab, die hat die gar nicht mitgenommen. Und für mich war das eine Sensation, dass diese junge britische Lady, 23 Jahre jung, die haben wir auch damals, als sie W-Series im Rahmen der DTM gefahren ist, gar nicht so wahrgenommen im Fahrerlager, weil da ist sie, glaube ich, gesamt 15. geworden. Ja, und dann stellt die den Lambo ohne Testfahrten auf Startplatz 12. Und das finde ich so spannend, dieser Kampf der Etablierten. Nico Müller, Mike Rockenfeller, Timo Glock, Marco Wittmann, also die Namen, die wir kennen. Und dann kommen da ja, 19-jähriger Neuseeländer, der sich noch nicht mal richtig über seinen Sieg freuen kann, weil er nur das eine Ziel Formel 1 im Kopf hat und das so als Zwischenstation mitnimmt. Liam Lawson, meine ich nämlich. Liam Lawson.
Ah, spannender Liam. Punkt, Liam, ne?
Liam. Das weiß ich seit Oasis, dass das Liam heißt, ne? Seit den Gallagher-Brüdern. Also, Liam
Warum
Lawson.
Warum sagst du dann Liam?
Ja, weil ich gerade, ich bin jetzt halt hier nicht live am Kommentieren. Nein, aber ich glaube, also, ich glaube, diese Generationskämpfe und genau das, was Timo gerade gesagt hat, wie sich Esteban Mut dann da im Rennen gewehrt hat. Ne? Und ja, ich kann mir das richtig vorstellen, wie er dann bei dir im Park Vermé oder in der Mixzone oder wie immer man das nennen will, vor deinem Mikro gestanden hat. Ja, da hat so ein 19-Jähriger natürlich auch einen Kürtel in der Hose, wenn dann ein zweifacher DTM-Champion, den er aus dem Fernsehen kennt, irgendwie auf ihn zukommt und ihm dann irgendwie so einen Text liefert. Ist ja logisch. Ja, und diese ganzen Geschichten, diese ganzen Geschichten, glaube ich, werden uns für die nächsten 7 DTM-Wochenenden, weil das habe ich heute nochmal bestätigt bekommen, völlig egal, wie die Norris-Ring-Diskussion ausgehen wird, es wird noch weitere 7 Wochenenden geben, wo auch immer dann, werden wir dann sehen. Ich glaube, dass diese Geschichten, diese neue DTM, darf man ja nicht sagen, sondern diese DTM 2021 mit dem neuen Reglementskleid, was wir haben, diese Geschichten werden, glaube ich, richtig geil sein.
Da gebe ich dir auf jeden Fall
recht. Also kurz gesagt, es wird spannend.
Ja, also ich muss ja schnell was zu Liam Lawson sagen. Sorry, dass ich nochmal reingrätsche, Matthias. Aber die positive Überraschung an Sympathie und Kampfgeist bei Esteban Mut habe ich performancemäßig auch bei Liam Lawson gesehen. Aber, wie du sagst, er hat sich nicht mal so richtig über Sieg gefreut. Und das hat im Fahrerlager doch für ein bisschen Stirnrunzeln gesorgt, dass dieser Junge gar nicht so, entweder ist er nicht extrovertiert oder nicht selbstbewusst oder schüchtern, das könnte natürlich auch noch sein, da müssen wir mal ein bisschen recherchieren in Zukunft, aber ich muss sagen, das war fast ein bisschen enttäuschend, wie Liam Lawson sich verhalten hat. Also ich hätte mir gewünscht, dass der sich freut, dass er es geil findet und überhaupt, ich weiß nicht, ob du recht hast, ob das wirklich so nach dem Motto, ja, mache ich halt eben auch noch, er fährt das schönste Auto für mich im Feld, muss man sagen, nicht nur weil es Ferrari ist, sondern weil die Lackierung geil ist mit dem Red Bull Design, Hammer, muss ich ganz klar sagen. Da hätte ich mir mehr Emotionen, Monza, Italien, Ferrari und Red Bull, ich hätte mir irgendwie gewünscht, da flippen alle aus, aber das war irgendwie so Dienst nach Vorschrift-Gefühl. Leider Gottes, weil der Typ hat einen geilen Job gemacht.
Ja, aber als Gegenbeispiel sage ich doch mal Alex Albon, mit dem ich per Instagram irgendwie Kontakt hatte, der zum Beispiel nimmt das richtig ernst. Von Liam Lawson gibt es ja auch bei den Printkollegen das ein oder andere Zitat, dass er im ersten Moment, als Dr. Helmut Marko ihn angerufen hat und ihm gesagt hat, pass auf, du fährst neben der Formel 2, die er ja 2021 jetzt auch fährt, du fährst neben der Formel 2, du fährst auch DTM in einem Ferrari mit einem Dach, mit ABS und Traktionskontrolle, also ein GT3-Auto. Da hat der wohl angeblich gesagt, dass das wohl ein Scherz ist. Ne? Also für den ist ja klar, der ist 19, der kommt aus Neuseeland und das große Karriereziel ist die Formel 1. Aber ich glaube zum Beispiel auch bei einem Alex Albon, der hat mit der Formel 1 auch noch nicht abgeschlossen. Also und das sind so die beiden Gegenbeispiele, weil sie auch noch beide in einem Team fahren. Wenn man das dann runterbricht dann nochmal, auch auf die Kurzfristigkeit, das haben wir ja gestern sehr, sehr schön analysiert bekommen von Martin, als es um die Boxenstops ging. Dazu kommt natürlich das Team, AF Corse. Allein diese Choreografie bei den Boxenstops, also das ist keine Promotion-Nummer, was die da machen, sondern die wollen da uns und den Fans einen Gefallen tun und richtig geiles Racing abliefern, weil die waren an beiden Tagen, die AF Corse Ferraris, die schnellsten beim Boxenstopp. Zum einen wegen der Radmutter, Ähnlicher Vorteil wie bei den Mercedes-Autos. Aber die haben das auch trainiert bis nach Meppen.
Ja, aber und das war ja der Ablauf. Ne?
Fahren können die auch.
Wir haben das ja tatsächlich schön analysiert. Das ist mir aufgefallen am Samstagsrennen. Und Gott sei Dank haben wir Bilder davon gefunden, was die anders machen. Das ist ja einfach vom Ablauf, welches Rad und was wann passiert, ist ja ganz anders gewesen als bei allen anderen. Der Schlagschraubermann läuft los, löst nur die Vorderachse, läuft dann nach hinten und wechselt dann in der Zeit hinten das Rad, während vorne ein anderer Mechaniker das eine losgeschraubte Rad runternimmt, wieder draufsteckt, sodass der Mechaniker, der Schlagschraubermann dieses Delay von Rad runterstecken, runternehmen und wieder draufstecken, nicht warten muss, weil das macht ja in der Zeit, läuft er ja nach hinten und vorne wechselt jemand anders nur das Rad, was draufgesteckt wird, kommt nur nochmal nach vorne und schraubt nur nochmal fest. Und das ist natürlich super geil. Hat mir voll gefallen, dass nach so vielen Jahren GT-Sport und Langstrecke plötzlich einer was ganz anders macht und es ist plötzlich 2 Sekunden schneller, wo du denkst, wieso ist da keiner drauf gekommen? Ja, in meinem Fahrerlager habe ich mich natürlich dann ein bisschen
schlau gemacht. Weißt du, was an mich das erinnert hat? Das hat mich an die, ohne Scheiß, ich habe auch gedacht so, wow, alles klar, wieso ist da vorher nie einer drauf gekommen? Punkt 1, Punkt 2, warum ist eigentlich beim Skispringen bis 1992 keiner auf die Idee gekommen, im V-Spiel zu springen, dass man da 20 Meter weiter springen kann?
Guter Vergleich. Ja.
Es gibt im Sport, oder hier Hochsprung wurde ja auch irgendwann mit dem Fosbury-Flop, genau. Wurde auf einmal anders hochgesprungen. Es gibt dann einfach immer Entwicklungen, irgendeiner kommt auf eine geile Idee und warte mal ab. Ich kann mir vorstellen, dass im Hause Abt, im Hause Rosberg, im Hause Mercedes oder wo auch immer, auch hier ganz genau hingeguckt worden ist. Möglicherweise wird auch im Laufe der Saison da anders trainiert. Ich bin echt gespannt.
Also das ist, da die ja alle, wie hoffentlich jetzt gerade Sheldon van der Linde auf RAN.de unsere Sendung ReLive gucken, bin ich mir sicher, ich weiß nicht, Timo, ob du es genauso siehst, dass wir eine ähnliche Verfahrensweise, gut, geht jetzt nicht immer, weil die Radmuttern ja auch unterschiedlich sind, aber ich glaube, da rotieren gerade ein paar Gehirnzellen im Fahrerlager, weil die gucken ja alle RAN.de, ReLive. Kann ich im Übrigen sowohl im Falle DTM als auch im Falle Formel E bei allen, die es jetzt gerade hier hören bei uns im Podcast und die es nicht gesehen haben, empfehlen. Diesen Service bieten wir nach jedem Wochenende. Man kann sich alle Sessions, alle Rennen bei uns auf RAN.de im ReLive angucken. Timo, was glaubst du? Also ich glaube, dass das nicht nur durch unsere Berichterstattung, sondern einfach nur durch die nackten Zahlen, durch die Zeiten, die waren halt an beiden Tagen immer die schnellsten. Da werden ein paar drüber
nachdenken. Und wir reden nicht über 2/3, ne? Wir haben da eher zwischen 1 und 2 Sekunden geredet, im Optimalfall bei denen. Und das sind natürlich Welten, ja? Ich meine, alle anderen trainieren auch sich einen Arsch ab beim Boxenstopptraining und gucken, dass es perfekt ist, dass du ja kein Zehntel verlierst. Auf der Strecke geht es um Hundertstel und Zehntel. Ja, und wenn in der Box plötzlich eine 1 oder 2 Sekunden geschenkt kriegt, ja, die kannst du dir ja 50 oder 55 Minuten im DTM-Rennen den Arsch abfahren, wenn du 2 Zehntel nur schneller fährst als dein Vordermann. Dann kannst du ja ausrechnen, wie lange du bräuchtest bei 2 Zehntel Fahrzeit schneller fahren, um diese 2 Sekunden aufzuholen. Ne? Das ist ein ewiges Ding. Also wenn da eine Möglichkeit besteht, das technisch umzusetzen in Form von, ich kann meine Radmuttern an der Felge platzieren oder beziehungsweise befestigen, dass ich die nicht noch extra umstecken muss, dann ist der Rest nur noch eine Choreografie, die man lernen muss, wer wohin läuft und wer was macht. Und das ist, glaube ich, das was schnell möglich wäre, wenn man denn eben die Möglichkeiten hat. Wir haben ja auch gesehen, die haben auch weniger Gewindegänge gehabt auf der Aufnahme beziehungsweise auch an der Radmutter. Das heißt, die schrauben viel schneller die Radmutter drauf und wieder runter als andere, weil sie mehr Gewindegänge in der Mutter haben, was ja auch dazu gehört, alles zu optimieren. Aber das macht's natürlich auch. Das ist Motorsport. Ich finde das geil, wenn es Menschen gibt, die solche Dinge dann erfunden oder anders gemacht haben und alle anderen sich dann vor den Kopf geschlagen fühlen. Wobei im Fahrerlager auf meine Nachfrage Samstagnachmittag bei Mercedes zum Beispiel, ja, wir haben das ja auch schon gemacht. Ach so, aber warum macht ihr es dann nicht? Vielleicht war das nur der Schock, so scheiße, da haben uns welche vorgeführt. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wir haben das nicht gewusst oder so. Aber ja, warten wir ab, was wir am Lausitzring sehen. Ich könnte mir vorstellen, da ändert sich was bei dem einen oder anderen vielleicht.
Lausitzring, gutes Stichwort. Das ist ja dann jetzt echt eine lange Pause, muss man sagen. Auch irgendwie bitter, ne? Durch die Norrisring-Verlegung, hoffentlich Verlegung dann in den Herbst oder wie auch immer diese Diskussion ausgeht. Aber was ist das für ein Wochenende? 24. Juli oder sowas, ne? 23, 24, 25.
Ja,
Juli,
da ist mein Rallycross-Auftakt. Ja, ja, ist mein Auftakt zur Rallycross.
Haben wir dann den Lausitzring. Aber gut.
Das heißt, du bist gar nicht am Lausitzring, Timo.
Du kommst nicht an Lausitzring.
Nee, da darf ich endlich dieses Jahr mein erstes richtiges Rennen fahren. Rallycross WM-Auftakt in Barcelona.
Ja, wieso? Du bist ja schon Rallye
gefahren.
Ja. Auf dich zu beschweren.
Aber ich überlege gerade, dass ich Herrn Satz 1 anrufe und sage, lass mal die DTM nicht übertragen, lass mal lieber Barcelona übertragen und gucken, wie der Scheider Rallycross wird.
Ich habe da schon hinter vorgehaltener Hand gehört, dass du relativ alleine da sein. Nee, dass du auch samstags noch irgendeinen Termin hast, kann das sein, Mr. Killing? Am Lausitzring? Nee. Also mir haben sie irgendwas gesagt, Andrea, war bei Andrea vielleicht noch irgendwas? Also es war relativ schwierig für den Samstag zu besetzen, habe ich wohl rausgekriegt. Aber da können wir dann nochmal recherchieren.
Also ich werde Samstag, ich weiß noch nicht, vielleicht bin ich auch in London oder ich mache Studio wir haben ja Formel
E. Stimmt, ja genau, Formel richtig. E und da ist nämlich Frau Kaiser ist nämlich in London, das weiß ich zum Beispiel.
Ich weiß nicht, was ich mache, keine Ahnung.
Frau Kaiser ist nicht im Lausitzring zum Beispiel.
Also wenn Frau Kaiser London macht, dann ich habe mir auch den Lausitzring gewünscht, ehrlich gesagt. Es ist ja so ein bisschen wünscht dir was bei uns dann auch jetzt bei diesen Doppelbelastungen, Belastung ist das falsche Wort, aber ich hoffe, dass ich den Lausitzring machen kann. Mein Plan ist eigentlich jetzt New York zu machen und dann den Lausitzring zu machen. Und ich hoffe, dass das klappt. Und zwar wird auch am 23.07. noch der Zweitliga-Auftakt der Fußball-Bundesliga, die zweite Liga in Sat 1 stattfinden. Und da könnte es sein, dass ich auch noch irgendwie einen Mini-Auftritt haben werde und dann von da aus dann zum Lausitzring düsen werde. Also, aber das könnte so bisher kein Problem für mich.
Das fände ich astrein, Matthias. Werder Bremen gegen Schalke, Zweitliga-Auftakt. Du stehst da am Rand und meine Bremer kicken dir gleich mal 5 Stück rein.
Ich hoffe eher für meine Autofahrt, dass es Dynamo Dresden gegen Schalke ist und ich nur ein paar Meter fahren muss. Aber ich weiß nicht, ob die DTM und Programmplanung und Reiseplanung der Sat1-Menschen oder Erzgebirge Aue oder sowas, weißt du? Oder Rostock würde auch noch gehen. Aber ist auch scheißegal. Genau. Das sind alles Luxusprobleme. Hauptsache, wir haben alle was zu tun. Aber Fakt ist, dass ich auf diesen Lausitzring echt gespannt bin. Auch nochmal andere Strecke. Stichwort Steilkurve, Oval, haben wir am Lausitzring ja auch.
Fahren wir aber nicht durch.
Fahren wir nicht durch? Fahren wir Kurzanbindung oder was?
Ach, nein, also so richtig durch die Steilkurve fahren wir am Lausitzring nicht.
Moment.
Nur die letzte Ecke und da ist es
ja, Moment, wirklich steil vom Banking. Es ist ein Stück Steilkurve, wenn die da hinten rauskommen und dann in die letzten,
Turn
gehen, fahren die.
Der Eddie meint gerade, es gibt ja die Diskussion tatsächlich, dass wir Turn 1 wirklich wie die DTM schon mal, also nicht die Schikane Turn 1, 2, 3, richtig, 4, sondern wirklich komplette Oval in Turn 1 gefahren wird. Ja?
Geradeaus. Genau.
Und die Diskussion gibt es tatsächlich, aber ich glaube, dass es mehr Diskussion als Realität wird, weil da keine Reifentests, keine GT3-Tests stattfinden können bis dato, dass die Gefahr viel zu groß ist, der Reifen das nicht kann. Wir hatten das ja schon mal in der DTM.
Ja, und der Asphalt auf dem Oval am Lausitzring, der ist noch beschissener als der Asphalt auf der Grand Prix-Strecke. Also machen wir uns nichts
vor. Kann ich mich dran erinnern. Ich habe mal ein Dekra-Sicherheitstraining gemacht auf dem Lausitzring.
Schleudert oder was?
Wir sind fürs Oval gefahren. 20 Jahre her. Kein Witz.
Super, machen wir heute eine neue Rekordfolge. Wir haben schon 36 Minuten und haben bisher nur über die DTM geredet. Wollen wir mal eben DTM
Ich wollte Steilkurve rübergeben nach Puebla und über die Formel E reden. Aber mach erstmal Bilanz.
Also meine Bilanz positiv. Mir sind meine größten Sorgen und Nöte und Ängste genommen worden, weil ich glaube, dass die DTM eine Chance verdient hat und die Chance jetzt am letzten Wochenende auch genutzt hat. Und die DTM-Saison 2021 wird richtig geil.
Ja.
So.
Ja.
Warum sagt ihr nichts?
Es stimmt.
Ich fand es recht. Also ich habe keine Angst. Ich hatte nur Angst davor, dass ich als Killing-Ersatzmann versage. Das habe ich einigermaßen hingekriegt, glaube ich. Von daher, der Rest, der Sport wird funktionieren. Ja,
ich fand auch, dass du einigermaßen versagt hast. Du hast das überragend gemacht. Outfit-technisch diese Weste am Sonntag. Da muss ich aber wirklich,
man braucht einen guten Ausstatter.
Das sah richtig gut aus.
Vielen Dank, danke schön.
Sah richtig gut aus. Also ein Kompliment. Hier, Shoutout an Strelson.
Ja. Der kam morgens ins Fahrerlager, der Scheider, und da wurde die Espresso-Lieferantin im einzigen Streckencafé, was geöffnet hatte, nervös.
Ja.
Habe ich beobachtet.
Das glaube ich. Esmi Hockey war Samstag auch nervös, als der Scheider neben mir stand. Ich weiß ja nicht. Also,
ja, schön, dass ihr
Outfit-technisch warst du ganz weit vorne. Ich teile deine Bilanz, ich teile deine Einschätzungen. Ich glaube auch, das wird eine geile Saison und ich glaube, das wird spannend.
So, pass auf,
ich
unterfütter das aber jetzt noch mit zwei Argumenten. Also mein geliebter Sohn Marlon, der gestern Geburtstag hatte, trotzdem DTM geguckt hat, war begeistert. Und dann sage ich jetzt mal einen echten Motorsport-Insider, Patrick Köpp vom KSM Motorsport Marketing, der sitzt hier in Bremen bei mir um die Ecke. Der war jetzt in den letzten Jahren immer so freundlich, die DTM zu gucken, weil ich da kommentiere. Also wir sind auch gut befreundet. So, jetzt hat er sich das angeguckt mit der DTM 2021 und der schrieb mir gestern Abend, mich begeistert die DTM mit den GT3 Autos komplett. Endlich Markenvielfalt, neue Namen, neue Leute, neue Charaktere. Und ich werde mir alle Rennen der Saison angucken. Das hat er letzte Saison nicht gemacht. Da hatten wir halt nur Audi gegen BMW. Und das ist jetzt eine völlig andere Nummer.
Punkt. Jetzt gerade im Moment kriege ich eine Nachricht von Timo Glock, der da schreibt, gibt's schon ein paar Quoten? Also auch ihr hört, die Fahrer interessieren sich auch für die Quoten. Und die waren ja tatsächlich Samstag und Sonntag sehr gut, wie du vorhin schon angesprochen hast. Ja, das kann ich Herrn Glock dann gleich noch mitteilen. Aber schön, dass auch die Rennfahrer sich für die Quoten interessieren.
Ja, es ist natürlich ein besonderes, was Einschaltquoten angeht, natürlich ein besonderes Wochenende gewesen. Man darf das auch nicht unterschätzen. Ne? Also in so einem Fußballwochenende plus 35 Grad draußen und da irgendwie eine halbe Million zu machen mit der DTM oder knapp eine halbe Million zu machen mit der Formel E. Ich glaube, da waren es 400.000 oder 410.000 oder so. Also das, da darf man ja auch nicht vergessen, die Formel E kommt von Eurosport mit 30.000. Also das ist schon ein tolles, also für uns, glaube ich, zufriedenstellendes, kein Juhu schreien und Champagner saufen und so, aber für einen kleinen Orangensaft hier, ich habe ihn gerade schon leer, reicht es. Da können wir, glaube ich, echt ganz zufrieden sein. Darauf kann man aufbauen, ne? Und das hat Bock gemacht. Und die Formel E, muss ich sagen, hat auch echt Bock gemacht. Wobei natürlich für mich allumfassend, ich habe eigentlich zwei große Themen, was die Formel E angeht. Das ist einmal diese Situation rund um Pascal Wehrlein und das zweite und die Diskussion danach. Und das zweite ist eben das Comeback von Audi, was mich sehr beeindruckt hat. Ob jetzt Pascal dieses Samstagsrennen gewinnt oder nicht gewinnt, Audi auf 2 und 3 oder jetzt eben dann auf 1 und 2, wie die sich da durchs Feld geflügt haben am Samstag, da muss ich sagen, wir ziehen den Hut, wir haben große Kritik gehabt oder wir haben große Kritik auch geäußert im Vorlauf der Sendung am Samstag und haben gesagt, oh, das ist auch wieder so ein Audi, so ein Mittelding und so und wie Rast und die Grassi sich da durchs Feld geflügt haben, zwar echt geil, aber allübergreifend Pascal Wehrlein. Und ich will es nochmal erzählen, weil ich es dann bekommen habe und recherchiert habe, diese Information direkt von Porsche, weil ich angerufen habe bei Porsche und gesagt habe, was werfen die euch vor, was ist da los? Und dann wurde mir gesagt, wir haben in einem Computersystem vor dem Rennen, haben wir Reifennummern einzutragen. Und dann muss man einen Haken setzen in diesem Computersystem. Wie so bei AGBs oder so, weißt du, wenn man irgendwie, was weiß ich, wo irgendwas einkauft oder einen Flug bucht oder so. Und dieser Haken wurde nicht gesetzt. So ein Häkchen, so ein fucking scheiß kleines Häkchen. Und daraufhin hat man bis zum Ende des Rennens offensichtlich gewartet. Also die Reifennummern wurden nicht übertragen in das System der FIA, also des Weltverbandes, also des Veranstalters, wenn man so will, oder wie auch immer, also diese ausrichtenden Regel. Ist es doch, ne? Die Regel, ne? Der Rennleiter ist von der FIA. So. Und die hatten eben diese Reifennummern nicht, hatten irgendwelche anderen oder falschen oder whatever, alte noch da in diesem System. Und dann hat man bis zum Rennende gewartet, bis man das dann veröffentlicht hat. Und da denke ich doch, also mein Menschenverstand sagt mir, und deswegen hat Pascal Wehrlein seinen Sieg, seinen überragenden Sieg aberkannt bekommen. Mein Menschenverstand, Punkt 1, sagt mir, das weiß ich doch vorm Rennen, da kann ich doch kurz mal eben in der Startaufstellung vorbeigehen und sagen, hallo Porsche, hier bei euch die Nummern stimmen noch nicht oder ihr habt noch nichts übertragen, könnt ihr mal schnell nachtragen. Das wäre meine Logik für dieses Thema, Punkt 1. Punkt 2, ich warte doch nicht bis zum Rennende.
Ja, lass den armen Kerl noch über den Strich zu fahren, im Glauben, er gewinnt sein erstes Formel-E-Rennen.
Genau, und dann, das sah man in der Grafik ja. Er sah in der Grafik, so, und ich verstehe jedes Argument zu sagen, das sind die Regeln und dann muss man sich an die Regeln halten und wenn ein menschlicher Fehler gemacht wird, dann wird ein menschlicher Fehler gemacht. Aber, und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt, was ist für so etwas die richtige Strafe, wenn so etwas passiert. Der hat ja jetzt keinen Vorteil gehabt, nur weil diese verfickte Entschuldigung Reifennummer nicht im System war. Er hat ja keinen Nullvorteil gehabt. Was wäre eine gerechte Strafe? Eine Geldstrafe? Nächstes Rennen im Qualifying 5 Plätze nach hinten, finde ich schon fast zu hart, aber irgend sowas.
5.000 Euro ans SOS Kinderdorf und ja, mal diesen genau. Bürokratie-Scheiß weglassen.
Das kann nicht sein. Und das kannst du halt keinem Fan erklären. Und deswegen ist das für mich das Top-Thema des Wochenendes. Für mich, da habe ich mich am meisten drüber aufgeregt. Und dass er dann, und das wird ihm dann so ein bisschen zum Verhängnis, er hat ja zum ersten Mal Fanboost bekommen, aufgrund, viele hatten dann Mitleid mit ihm, er hat Fanboost bekommen. Und dann hat er diesen Fanboost nicht richtig eingesetzt. Er hat ihn erst zum Schluss eingesetzt, am Sonntagsrennen. Und das Auto war schon so leer, dass es nicht mehr 240 kW erreichen konnte. Und damit war es ein sogenannter Not Improved Fan Boost, bla. Am Anfang hieß es Maximum Power Overuse, also es war halt zu wenig Use. Und dann haben sie ihm wieder zwei Plätze weggenommen. Okay, da würde ich noch sagen, zwei Plätze weg. Das klingt für mich eher nach einer gerechten Strafe, ist natürlich jetzt in der Summe der ganzen Geschichte unfassbar bitter. Aber dieser Samstag, ey, da müssen die echt aufpassen, weil da sagen manche Fans, glaube ich, zu Recht, ey, habt ihr es ja eh noch alle.
Also da bin ich, oder? Bin ja, ich komplett
jetzt
bin, bei
jetzt,
dir.
Jetzt
also
bin ich fertig, ist, als jemand, der ganz nah dran war.
Zu Recht eine Reaktion.
Völlig zu Recht.
Weil das war ein absolutes No-Go. Es gibt ja so einen Spruch, da heißt es immer, im Notfall im Sinne des Angeklagten. Da würde einfach im Sinne des Sports, im Sinne des Sportlers, in meinen Augen die Entscheidung gehören zu sagen, hat er einen Vorteil gehabt, ja oder nein? Nein, hat er definitiv nicht. Was für eine Option hätte es gegeben? A, wenn man es schon so früh wusste, hätte man vorher schon was sagen können. Man hätte eben eigentlich in meinen Augen dem Team eher eine Strafe geben sollen als dem Fahrer, weil der Fahrer hat damit mal gar nichts zu tun. Wenn man dann hätte gewollt, hätte man die Reifennummer, die eintragen müssen, nochmal vergleichen können vor dem Start der Offiziellen mit der Reifen, der da auf dem Auto ist und gucken, ob es vielleicht einfach nur, wie gesagt, der vergessene Haken war oder ob da vielleicht ein falscher Reifensatz mit on top drauf war. Und das war ja nicht der Fall. Das heißt, es hätten sie auch gucken können, haben sie nicht gemacht. Ich kenne den Renndirektor sehr gut, der auch in der Formel, nicht nur Formel E, sondern auch der Extreme E ist, Scott Elkins, ein Amerikaner. Zu dem werde ich jetzt dann mal schreiben und werde mal gucken, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, weil dass man den über die Ziellinie fahren lässt und dann die Strafe ausspricht, ist völlig unverständlich. Ich verstehe auch nicht, wie man da so lange warten kann. Das ist so weit weg. Ich verstehe die Aufregung bei jedem Einzelnen, inklusive Pascal natürlich am allermeisten, dass das ein No-Go ist. Es war fürs Fernsehen scheiße, für die Fans scheiße, für ihn scheiße und es war kein Vorteil, den er hatte. Punkt. Also ich bin da völlig bei jedem, der sich da mit drüber aufregt, weil das verstehe ich vorne und hinten nicht. Regeln sind Regeln, bin ich bei jedem dabei, aber bei sowas, solange da kein Vorteil dabei ist, ist das ein Verfahrensfehler, würde ich meinen, und da kann man anders
machen. Wenn ich noch eins sagen darf, bevor ich bin dann sehr gespannt auf Eddie. Regeln sind Regeln, das ist ja auch, haben ja auch zum Teil unsere Experten ja auch gesagt. Ja, Regeln sind Regeln, da muss man sich dran halten, Punkt. Argument Christian Danner. Wie gesagt, bin ich da auch dabei, aber dann und mit dem Beispiel muss man sich dann genau überlegen, ob diese Regeln nicht möglicherweise auch mal geändert werden müssen.
Soll so. Ich jetzt was sagen?
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, ich habe ja vor dem Podcast schon mir sehr viel angeguckt und habe das auch gesehen. Und ich bin da voll bei unserem Experten Daniel Abt und widerspreche da komplett Christian Danner. Regeln sind Regeln, ja. Aber das, was wir jetzt gerade diskutieren, das ist doch bürokratischer Schwachsinn hoch 10. Und nur weil die FIA da ein Reglement geschrieben hat, wo meinetwegen auch solche Paragraphen wie das Häkchen an einer Reifenliste dazugehören, da müssen sie ihr Reglement ändern. Das kann doch nicht wahr sein.
Nein, das stimmt nicht. Das sage ich nicht. Nein, es muss überall Regeln geben, was? Es muss Prozesse geben, es muss klare Abläufe für die Teams geben. Und diese Regeln sind völlig in Ordnung, dass die da ist. Aber was da nicht passieren darf in so einer Situation, dass man den Sport vergisst und dass man den Sport da so kaputt macht mit so einer scheiß Entscheidung. Ja, genau. Das musst du dabei nämlich sagen, weil die Regeln müssen nicht geändert werden. Es muss einfach nur in dem Moment richtig geahndet werden. Das war in meinen Augen falsch, dass die Sportkommissare die Situation falsch bewertet haben und falsch bestraft haben. Das ist alles.
Ja, Das bezog sich jetzt auch eher auf die zweite Strafe von Pascal Wehrlein. Also, der hat einen gebrauchten Samstag gehabt. So, dann gibt es diesen Fanboost, der ja seit Bestehen der Formel E oder seit es den Fanboost in der Formel E gibt, immer kontrovers diskutiert wird. So, Pascal Wehrlein sitzt im Auto, denkt sich, okay, ich versuche jetzt nochmal was gegen den Mortara und stellt dann fest, ja, ich komme aber nicht mal auf die 240 kW. Okay, das ist vielleicht auch ein ganz kleines Stück weit Pascal Wehrleins Fehler. Aber er hat da ja keinen Vorteil oder irgendwas durchgehabt. Er hat durch die Samstagsentscheidung keinen Vorteil irgendjemand gegenüber gehabt. Und dann wird er zweimal bestraft für meiner Meinung nach bürokratischen Schwachsinn. Und da hätte ich mir einfach mal gewünscht, gerade nach dem, was in Valencia passiert ist, was da alles diskutiert worden ist, und da spreche ich ganz klar die FIA an, genauso wie das unser Experte Daniel abgemacht hat. Das kann man als Journalist nicht verkaufen, das kann man aber auch als Rennfahrer nicht verstehen. Und ich bewundere Pascal Wehrlein dafür, dass es nicht die Meldung aus Puebla gegeben hat, Pascal Wehrlein stürmt das FIA-Büro und zerlegt da alle Computer erstmal in Klump und Asche. Dafür bewundere ich Pascal Wehrlein. Weil das wäre das gewesen, was ich spätestens am Samstagabend schon gemacht hätte.
Also, der,
also man hat ja gesehen, wirklich, man hat ja gesehen in eurer...
Er war wirklich ruhig drauf. Es war unfassbar, ja, wie ruhig er war. Wirklich.
Aber kannst du dir vorstellen, wie es innerlich in dem ausgesehen haben muss? Und deswegen habe ich mir, weil ich mir das vorhin angeguckt habe, vor dem Podcast, also ich habe am Wochenende schon aus Monza ein bisschen reingeguckt, aber ich habe mir vorhin alles angeguckt. Deswegen mein Vorschlag für die Headline des Podcasts, nicht alles... Im Motorsport macht Sinn.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Kann mir noch einer ganz kurz mich aufklären, damit ich die Sonntagssituation von Pascal Wehrlein richtig verstanden habe. Ich hatte da leider keine Zeit, das mehr zu analysieren. Aber das heißt, durch den Fanboost hat er seine Maximalleistung, das heißt den Vorteil, den er eigentlich hätte haben sollen mit der Maximalleistung, konnte diese Leistung nicht mehr abrufen, weil die Batterie zu leer war. Richtig oder falsch?
Genau, er hätte im Rennen irgendwann den Fanboost einsetzen können. Er kann ihn ja erst in der zweiten Hälfte des Rennens einsetzen. Ja. Hätte er das, was weiß ich, bei als 55% des Rennens rum waren, gemacht, wäre alles safe gewesen. Er hat es aber dann irgendwie vergessen in dieser ganzen Kämpferei und Attack Mode und hin und her und so, weißt du, und Mortara davor und Roland und alle waren da um ihn rum. So, dann muss er wohl, ist vielleicht auch vom Ingenieur, keine Ahnung, hätte man vielleicht auch ihm sagen können, I don't know, haben sie vielleicht alle nicht so richtig drauf geguckt, weil am Ende des Tages, der Fanboost ist ja ein Marketing-Gag.
Ja.
Der, diese paar Sekunden.
Wir reden über 5 Sekunden.
5 Sekunden, da kannst du auch irgendwie dreimal gegen das Auto
pusten. Korrigiert mich ja, das Thema ist ja.
Wenn die Batterie kurz vor leer ist, ja, wenn die Batterie kurz vor leer ist und du rufst dann mehr kW ab, dann ist die Batterie, also erstmal schafft die Batterie das nicht mehr auf diese 240 kW, das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wenn das Ding schon bei 0,7% ist, du hast aber irgendwie noch eine Dreiviertelrunde zu fahren und dann holst du dir den Fanbus, dann ist die Gefahr auch relativ groß, dass du stehen bleibst.
Ja.
Haben wir auch schon gesehen.
Also, das heißt ja, er hat keinen Leistungsvorteil wieder daraus nicht gehabt, richtig?
Er hat einfach keine 240 kW gehabt, sondern er hat nur 220 kW gehabt. Ja. Also, er hat das, was die Fans ihm geschenkt haben, konnte er technisch gar nicht mehr abrufen,
was ja wieder Nonsens
war, also, ist, ne? Und er wird also bestraft dafür, dass er zu langsam war.
Das wollte ich damit sagen, das wollte ich klar dabei rausarbeiten, weil er hat ja zum zweiten Mal nicht, also in dem Fall nichts davon gehabt, hat keine Performance-Vorteil, sondern eher einen Nachteil davon gehabt, weil er es gar nicht komplett nutzen konnte mit maximaler Leistung. Und das ist ja schon wieder eigentlich so ein Fall, wo du sagst, Alter, da muss ich mir an den Kopf packen.
Timo, das ist doch das, was ich meinte, mit nicht alles im Motorsport macht Sinn. Du musst dir die Situation vorstellen. Der kämpft dagegen Edo Mortara nach diesem Samstag, wo sie ihm, meiner Meinung nach, ich sage das ganz deutlich, von der FIA den Sieg, den ersten seiner Karriere in der Formel E, geklaut haben. So, dann sitzt er im Auto und versucht sich natürlich den Mortara dahin zu legen. Klar, er muss Fanboost benutzen, das steht im Reglement. Da stehe ich auch zu. Also wenn das im Reglement steht, dass man den Fanboost, wenn man gewählt worden ist, benutzen muss, dann muss man das auch machen. Durch die Rennsituation ist er aber nicht mehr auf diese 240 kW gekommen. Und das steht anscheinend auch im Reglement, dass, wenn man den Fanboost abruft, das Auto noch 240 kW leisten muss. Hat es aber in seinem Fall nicht mehr, weil es eben schon im Finale des Rennens war. So, aber da frage ich mich dann, ob diese Bürokratie, und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, das kann nicht sein, da muss man auch mal fünfe gerade sein lassen, dann spricht man eben eine Geldstrafe aus. Aber doch nicht, nachdem das, was samstags passiert ist, klaut man dem Werländer nochmal ein Podest wegen sowas.
Ja, weil es, und es ist wieder ein Nachteil gewesen. Er war ja langsamer, als er hätte sein können, dadurch. Das ist ja dann wieder pervers.
Eben, das ist doch wirklich nur eine Marginalie, und dass die da keine Flexibilität haben und dann mal sagen, okay, wir haben das zwar im Reglement so stehen, ändern wir den Passus für die Zukunft, wir sind ja alle lernfähig und gerade neuen Serien muss man dann auch eine Chance geben, sich zu entwickeln, wie wir es ja auch gerade mit der Extreme E tun, das kann nicht sein, das ist Bürokratismus, den finde ich fast noch schlimmer als den Bürokratismus beim Deutschen Finanzamt, das gibt's doch gar nicht. Stell dir vor, Timo, du bist Racer, stell dir vor, Timo, wie du, ich kenne dich als Freund, als langjährigen Wegbegleiter, auch als emotionalen Menschen, jetzt stell du dir mal vor, du wärst Pascal Wehrlein. Was würdest du heute Abend machen? Ja, also das gibt's doch gar nicht.
Natürlich
das
auch
gibt's
auch
doch gar nicht.
Schön Podcast hier mit
dir. Ja, auf jeden Fall.
So 4:30
der wäre richtig gut.
Hätten wir ja anrufen können.
Also ich habe noch einen Gedanken, was ich so schlimm finde an der Situation gestern, dass Pascal Wehrlein dann aufs Podium geschickt wird. Es wurde eingeblendet Maximum Power Overuse stand da, Under Investigation. Dann schicken sie ihn zur Siegerehrung. Ich habe dann sofort den Draht mit Porsche gehabt. Wir waren dann im permanenten Austausch, einfach um möglichst schnell etwas zu erfahren, um das dann auch zu natürlich zu verkaufen. Und die Nachricht über die, also wir haben um 0 Uhr deutscher Zeit dann aufgehört zu senden und 0:15 Uhr oder so, um 3:43 Uhr kam dann die Nachricht, dass er zurückgestuft wird. Ja, die haben sich wahrscheinlich die Telemetriedaten dann nochmal ganz genau angeguckt und irgendwie auf dem KW wahrscheinlich mit dem Lineal alles verglichen, ich weiß es nicht. Aber um 3:43 Uhr, das heißt, die haben ihn aufs Podium geschickt, sie haben ihn Champagner-Dusche, sie haben da alles gemacht, ja. Dann kommt er zu Lisa ins Interview und wir hatten natürlich Lisa, das oder die war dann auch natürlich von unserer Sendung sozusagen, von dem Leiter der Sendung auch entsprechend gebrieft und so, pass auf, das und das wird hier eingeblendet. Und dann sagt sie ihm das, ja. Und der wusste von nichts.
Ja.
Der wusste von nichts.
Das ist ja, wie auch.
Das ist ja auch nochmal so eine, ich finde halt, das ist auch nochmal so eine, das ist auch so menschlich irgendwie so, das, ach, ich finde da gar nicht das richtige Wort für. Es ist so.
Das ist psychologische Folter für einen Rennfahrer.
Das ist scheiße. Das ist einfach menschlich.
Das ist psychologische Folter. Das ist
echt Kacke. Und das hat mich geärgert. Deswegen war dieses Thema für mich wirklich allumfassend. Aber um jetzt mal was Positives zur Formel E auch zu sagen, der Meisterschaftskampf echt spannend. René Rast macht da vorne mit, aus deutscher Sicht finde ich das super cool. Auf einmal ist ein Edu Mortara, der an diesem Wochenende 40 Punkte sammelt, der hatte vorher, das darf man auch nicht vergessen, 32 Punkte, der war eigentlich, ich will nicht sagen weg vom Fenster, aber der war halt im Mittelfeld mit 32 Punkten und jetzt ist er Führender mit 40 Punkten an diesem Wochenende geholt, einfach überragend. Vorgestern Dritter und dann der Sieg, also toll. Und freut mich ganz besonders. Und dieser Meisterschaftskampf, also da 5, 6, 7 Fahrer, die da wirklich alle Chancen haben. Die spannendste Formel-E-Saison aller Zeiten bisher.
Freut mich auch als Kommentator der Serie, aber ich bleibe trotzdem nochmal dabei. Was sie lernen müssen, was nicht nur uns als berichtendes Medium betrifft, sondern was auch die Meinung der Fans draußen angeht. Das kann nicht sein, dass man nach jedem Formel-E-Rennen jetzt schon zittert. Und da gibt es spöttische Kommentare im Internet und die gibt es auch zu Recht. Warten Klar. wir mal ab, was in 2, 3 Stunden ist. Das kann nicht sein, dass die dann irgendwie 3 Stunden brauchen und immer wieder mit diesen nachträglichen Strafen. Racing ist gut in der Formel-E. Freue ich mich auch drauf, das nächste Mal wieder zu kommentieren. Wenn ich an Monaco denke, das war ein Highlight. Alles gut. Aber trotzdem, bisschen Fingerspitzengefühl. Und ich wiederhole nochmal die Überschrift des heutigen Podcasts. Nicht alles im Motorsport macht Sinn.
Aber
damit
Eddie,
meine ich in erster Linie die Formel E im Moment.
Aber Eddie, wir können das Thema Formel E dann auch, also ich habe auch alles gesagt, ehrlicherweise. Aber ich finde, nochmal, das Racing war geil. Absolut. Also wenn man Action vor der Glotze haben will, ey, die sind da in die Mauer gebämmelt und da ging's hin und her und dann irgendwelche Werbebanden wurden wie so kleine Schwänze hinten rangezogen und dann wieder der eine den anderen und dann, also das Racing war wirklich an beiden Tagen echt geil.
Wir reden über eine offizielle FIA-Weltmeisterschaft, die wir ja in diesem Jahr zum ersten Mal übertragen. Das ist eine offizielle Weltmeisterschaft. So, dann kann ich aber auch als übertragender Kommentator, übertragender Sender oder zuschauender Fan erwarten, dass die auf einem weltmeisterlichen Niveau ihre Entscheidungen treffen. Und das haben sie an diesem Wochenende halt im Falle von Pascal Wehrlein zweimal nicht gemacht. Auch wieder so. Punkt. Gibt ihm recht oder gibt ihm nicht recht?
Ja. Timo hat, glaube ich, auch alles gesagt, oder?
Ja, ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen. Meine Meinung zum Thema ist klar. Racing, muss ich leider sagen, habe ich nicht alles gesehen. Ich bin tatsächlich, soll ich es laut sagen? Ich bin eingeschlafen, leider.
War wirklich. War halt nicht so laut. Ne? War halt nicht so laut.
Ja, aber daran habe ich mich ja mittlerweile
gewöhnt. Aber ein Satz noch zur Formel E, Matthias. Das, was du angesprochen hast, dieser Kampf da vorne, dass unser Run-Racing-Experte René Rast um den Titel mitkämpft. Mich freut es persönlich, weil ich ihn seit einigen Jahren immer wieder getroffen habe bei unterschiedlichen Einsätzen und sehr, sehr schätze als Person, als Mensch, weil ich mag ihn einfach. Edo Motara führt die Formel E-Weltmeisterschaft an. Das finde ich ist klasse. Das ist richtig toll. Das ist fast schon so kitschig, wie das Sheldon van der Linde an seinem 25. Geburtstag sein Calvin. Erstes DTM-Rennen. Calvin an seinem 25. Geburtstag sein erstes DTM-Rennen gewinnt. Das war ja auch Rosamunde Pilcher auf vier Rädern.
Ich hab übrigens einen Top. Also Edo Motara, übrigens mit der Geschichte von Riad, wo der ja da in die Mauer rein ist und so und dann im Krankenhaus war und keiner wusste, was wird und so, und dann kam er ja zurück. Mein Top ist Laurent Federcoux.
Oh. Laurent Federcoux. Der Ingenieur.
Laurent Federcoux.
Motara,
das mein ist der Ingenieur mit dem, das ist der Ingenieur, mit dem Timo Scheider, berichtige mich, zweimal DTM-Champion geworden ist.
Nein, nicht zweimal DTM-Champion, aber in der DTM Ingenieur von mir war und mit dem ich DTM-Siege feiern durfte. Das ist richtig. Bei Phoenix, der war Ingenieur bei Phoenix Racing. Ja, also.
Wie hieß der immer der andere Kollege? Wie hieß der an, mit dem du Champion geworden bist?
Jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Jetzt hänge ich hier gerade selber. Mein Gott. Armin Plitsch. Ja.
So. Genau. Nein, also mein Top ist Laurent Federcoux, weil das ist der Renningenieur von Edo Motara. Und ich freue mich für den, weil das ein überragend netter Mensch ist. Der ist wirklich cool, ja, der ist wirklich nett. Ja,
saugut.
Und der hat mir in Riad damals sehr geholfen und mich da mit Informationen die ganze Zeit gefüttert, als es ihm nicht so gut ging, wie es Edo halt geht und so. Da habe ich viel mit ihm geredet und da hatten wir eben diese persönliche Connection aufgrund von dir, Timo. Und ich habe diese Freude bei ihm gestern im Gesicht so gesehen, über dieses tolle Wochenende von Edu, der hat so gestrahlt über das ganze Gesicht, der übrigens Laurent Federcoux mein Top.
Ja, das ist eine tolle Aussage. Entschuldigung, dass ich Eddie dir ins Wort falle, aber das ist auch ein nichts. Mensch. Also ich habe gar nichts mit dem zu tun mehr, aber wir rufen, beziehungsweise er ruft, muss ich fairerweise sagen, immer mal einfach so zwischendrin an und fragt nur, wie geht's dir? Also dieses Mensch, das ist das, was du gerade sagst, diese Strahlen in den Augen, weil er einfach ein richtiger Mensch ist. Also ein Mensch mit einem großen Herz, mit viel Emotionen, der ruft einfach an und fragt, wie geht's dir, wie geht's der Familie? Und das sind einfach, das zeigt mir, dass das, was du gerade bewertest, tatsächlich auch so ist. Also verstehe ich.
Und ich finde, man kann immer einen Fahrer zum Top machen und so, ne? Mhm. Klar, Edo Motara ist sicherlich einer der Top-Kandidaten. Neben Max Verstappen, neben Marc Marquez und wie sie alle heißen. Aber ich finde, in dem Fall war mein Gefühl irgendwie so mal so ein Ingenieur, auch mal zu sagen, ey, die machen da einen wichtigen Job. Und ohne die, das kannst du besser beurteilen als ich, Timo, ohne die sind die Fahrer manchmal auch nur halb so viel
das
wert.
Ist sicher.
Und der führt halt einfach mal mit Mercedes-Kundenteam die Formel E an, während das Werksteam im Mittelfeld in Puebla zumindest rumgekreucht ist.
Ja, wird bestimmt lustig bei Susi und Toto zu Hause, wenn sie da so drüber reden.
Hast du schon einen Top, Eddie? So oder an. Weil wir gerade schon bei Tops sind? Oder wollen wir nochmal sagen?
Natürlich habe ich einen Top. Was glaubst du denn, was mein
dann,
Top
ist? Dann nehme ich erst meinen Top.
Also ich habe sogar zwei. Weil ich auch. Die muss ich. Ja, mach du mal.
Also mein Top dieses Wochenendes ist Esteban Muth, der Rookie, der Neuling in der DTM mit seiner Art und Weise, weil ich weiß, was dazugehört, in eine neue Serie ohne oder mit fast keiner Erfahrung zu kommen, diesen Druck des großen Namens DTM zu haben und dann so abzuliefern, als wäre es das Normalste der Welt, hat mich unglaublich beeindruckt. Deswegen ist das mein Top des Wochenendes. Und das zweite, der zweite Top, der kommt gleich vom Eddie, weil der hat den gleichen, einen mit Sicherheit den gleichen, wie ich meinen zweiten hätte. Bitte schön, Eddie.
Nee, ich muss ja, doch, in dem Eddie, Fall...
Eddie, darf ich raten? Ich glaube,
M&M.
Doch, ich glaube, Marcel, der sechste Platz von Marcel.
Nee, der ist es nicht.
Am Sachsenring. Nein?
Okay. Ich glaube eher der elffache Sieger des Sachsenrings in Folge.
Elf Jahre. Jetzt, sind eine lange Achtung, Zeit.
Schnallt euch an.
Das weiß ich als Alterspräsident natürlich ganz genau. Natürlich ist mein Top des Wochenendes Marc Marquez. Das gibt's ja gar nicht. Nach der Leidensgeschichte. Gut, Sachsenring ist seine Strecke, geht immer nur links rum. Ja, das mag er, alles gut. Aber der ist natürlich immer noch nicht bei 100%. Und ich zitiere jetzt Fabio Quartararo, den WM-Führenden. Marc Marquez ist, und das habe ich vor Jahren schon mal gesagt im Kommentar über Marc Marquez ist ein Außerirdischer auf dem Motorrad. Das ist einfach unfassbar. Und das wird ihn jetzt natürlich motivieren. Ich weiß nicht, wie er das körperlich verkraftet hat. Die fahren ja nächstes Wochenende schon wieder. Und zwar da, wo wir auch noch fahren werden, in Assen. Also die LKWs sind heute alle bei mir hier zu Hause am Schreibtisch an Bremen vorbeigefahren vom Sachsenring in Richtung Assen ins Fahrerlager. Ich bin mal gespannt, was das für die Saison bedeutet. Aber das ist natürlich eine unglaubliche Leistung, dass der da gewinnt. Freut mich auch für KTM, was die da erreicht haben mit Miguel Oliveira auf der 2 und Brad Binder auf der 4, direkt hinter Fabio Quartararo, der immer noch der verdiente WM-Führende ist in der MotoGP. Aber ich habe auch noch einen zweiten Top und das ist einfach die Emotionalität, weil es gibt ja immer für einen Reporter Rennfahrer, mit denen man sehr gut kann. Manche kennt man überhaupt nicht, lernt man überhaupt nicht kennen in der Karriere. Bei mir und Timo war es damals so, als er gefahren ist, dass wir uns direkt verstanden haben. Kelvin van der Linde ist auch so einer. Und das muss ich jetzt dann nochmal wieder wiederholen, ohne das Thema neu aufzumachen. Am 25. Geburtstag, und ich weiß, wie hart er dafür gekämpft hat, wie sehr er davon geträumt hat, DTM-Fahrer zu sein und wie sehr der sich geärgert hat, dass sein Bruder Sheldon, der Jüngere, der mittlerweile 22 ist, vor ihm DTM-Rennen gewonnen hat. Jeder, der es nicht mitgekriegt hat, höre sich nochmal ran.de, Relive, die Jubelschreie von Kelvin van der Linde bei der Zieldurchfahrt an. Das sind Emotionen und das brauchen wir. Und bei Marc Marquez, wer die Bilder gesehen hat, wie der reagiert hat da auf dem Podest, dann weiß man, was der für ein beschissenes Jahr hatte.
Ja, dass ihr beiden Schnuppelhasen einfach mal euch zwei Tops raussucht, also ich weiß ja gar nicht, was ich davon halten soll.
Ich hätte jetzt auch noch Max Verstappen sagen können, weil ich habe die Schlussphase in unserem Office in Monza bei 40 Grad gesehen. Also Max Verstappen hätte eigentlich auch einen Top verdient gehabt.
Mein Flop ist derjenige, der entschieden hat, dass Pascal Wehrlein den Sieg aberkannt bekommt.
Siehst du, haben wir auch zwei gleiche Flops.
10.000 Dollar Strafe, irgend sowas und alles wäre gut gewesen. Aber so, das ist mein Flop.
Ja, ich habe neben dem Flop, wo ich dir recht gebe, Matthias, einen rein privaten Flop.
Der Akku von deinem Handy oder was?
Nee. Das wird den Hörer da draußen nicht so interessieren. Nein. Mein Flop des Wochenendes war die Tatsache, dass ich bei, keine Ahnung, 38 Grad und fragt mal den Kollegen Tomczyk, dass ich erst nach anderthalb Tagen eine Klimaanlage und sowas ähnliches wie eine Belüftung in der Kommentatorenkabine in Monza hatte, weil, sage ich auch, das war zum ersten Mal echt grenzwertig. Also das ging gar nicht. Also die Arbeitsbedingungen da in Monza, Katastrophe.
Zumal, Eddie, das habe ich vorhin gesagt, wir sind ja hier via FaceTime, Video miteinander verbunden. Du bist ganz schön schmal geworden.
Was? Ja, aber nicht durch das Wochenende.
Du hast ganz schön Flüssigkeit verloren da in deiner Sauna.
Frag mal Martin Tomczyk, der ja wirklich kein Gramm Fett zu viel hat. Und wenn Martin Tomczyk nach 20 Minuten freies Training Freitag sagt, das geht hier einfach nicht, weil das hat ja auch, okay, ich hatte zum Beispiel am Sonntag auch durch die klimatische Situation den Moment, das ist jetzt was, ja, kann man auch durchaus weghören. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben im Live-Kommentar die Situation, weil meine Frau mich immer nötigt, dass ich bei solchen klimatischen Bedingungen ganz viel Wasser trinke, habe ich auch getan, ich musste zum ersten Mal während des Live-Kommentars pinkeln.
Und, was hast du gemacht? Flasche oder Tisch oder was?
Nein, nix Flasche, nix T-Shirt.
Laufen lassen, einfach laufen lassen.
Das hat keiner gesehen, nein, so wie du geschwitzt hast.
Nein. Ist eine sehr schöne Geschichte. Martin hat dann ein bisschen überbrückt, hat keiner gemerkt. Und ich bin dann so ein, also das ist total abgerockt, dein Monster. Ich bin dann nach rechts gegangen und da war so ein Heizungsraum, wo alles verrostet und vergammelt war und hab da in die Ecke gepisst. Jetzt kommt aber die Anekdote der ganzen Geschichte. Unsere geliebte Babs, unsere Tontechnikerin, hat dann nach der Sendung mir erzählt, du, da kamen gerade zwei Techniker mit einer Rohrzange, weil ich glaube, die haben gedacht, dass da ein Wasserschaden an der Heizung passiert ist. Also Entschuldigung nach Monster. Aber es ging in dem Fall nicht anders. So, und das lag auch an diesen Bedingungen. Wenn du da sitzt und du, also ich glaube, ich habe pro Tag, Timo weiß es, der war ja auch mit dem Monster, ich glaube, ich habe 5 Mal am Tag das T-Shirt gewechselt.
Weil es war ging. Wirklich brutal. Also da hast du alle 2 Sekunden irgendwie, hast du die Ritze voll Wasser gehabt. Also das ist einfach im Wasserstrahl hinten runtergelaufen. Ja, aber ich will mich ja nicht beschweren. Ich mag es ja eigentlich, wenn es warm ist. Von daher ist, wie es ist, ne? So, was gab's noch? Formel 1 gab's auch noch, ne? Ja. Glaube ich, dieses Wochenende.
Dein Flop? Hast du einen Flop? Ich? Hast du einen Flop, Timo? Timo, hast du einen Flop?
Ja, mein Flop war der gleiche wie deiner tatsächlich. Also die Entscheidung über diesen Wehrlein-Prozess sozusagen. Stewards-Entscheidung, ein absolutes No-Go und deswegen mein Flop.
Ich bin übrigens mal gespannt. Ich bin gespannt. Porsche hat ja Berufung eingelegt, ne? Also, ja. Warten wir ab. Wird sich wahrscheinlich hinziehen. Gut. So.
Formel 1 noch, komm.
Komm, ein bisschen also, Formel 1. Ja.
Also Vettel wieder in den Punkten und Max Verstappen gegen Hamilton. Und ich gebe da einigen anderen Leuten recht. Endlich.
Ja.
Endlich ist die Formel 1 wieder spannend und interessant. Dann noch der Ausraster von Bottas am Funk. Und also ich habe das nur so ein bisschen durchgeschattelt, also das Formel 1-Thema. Aber allein die Schlussphase mit Max Verstappen gegen Hamilton, das war schon geil. Also.
Und vor allem, was mich beeindruckt hat bei Max Verstappen, in der Schlussphase, wie er auch an Hamilton, also wie er den im Griff hat, ne? Und einfach wirklich auf dieser Strecke offensichtlich nicht nur das bessere Auto, sondern auch insgesamt die bessere Performance hatte. Und man konnte ja in Hamiltons Augen hinterher, da konnte man ja wirklich viel lesen. Also gute Laune hatte der nicht. Und der merkt auch, scheiße, jetzt nach gefühlt 34 Jahren habe ich zum ersten Mal hier einen, mit dem ich mich tatsächlich wirklich duellieren muss.
Ja, zumal es gerade durch die Erfolge in Reihe vom lieben Max natürlich dem dann Selbstbewusstsein immer mehr wächst. Und der wird natürlich jetzt auch immer mehr Performance-Gewinn dadurch haben. Durch diese Siege kommt hier und da natürlich Selbstbewusstsein dazu. Das heißt nicht automatisch, dass du schnell fährst, aber das ist natürlich geil. Jetzt schreibt die ganze Welt, jetzt Max Verstappen ist jetzt bereit für die Weltmeisterschaft, Max Verstappen ist der neue Senna, Max Verstappen fährt Hamilton in Grund und Boden, überall steht irgendwelche Dinge über Max und er macht's geil, er ist ein Typ und wie du ihr eben gesagt habt, geil, endlich die Formel 1 wieder mit nicht schon klarem Sieger vor dem Wochenende, wie in der Vergangenheit mit Mercedes und Hamilton, sondern da kommt ein Verstappen und spuckt jetzt mal allen in die Suppe mit WM-Führung. Ich würde es dem Jungen gönnen, dass er die WM tatsächlich gewinnt.
Total, hundertprozentig. Ich fand es übrigens ganz geil, dass der Kollege Mick Schumacher mal ein bisschen ausgeteilt hat. Und
nicht nur Mick Schumacher, auch Nico Rosberg als TV-Experte. Der Nico war Rosberg, fast noch deutlicher.
Der war noch deutlicher. Also das ist ja offensichtlich bei Haas mit diesem Nikita Marzipan da. Also das ist ja alles eine Riesenscheiße. Und offensichtlich ist der nicht mal ansatzweise in der Lage, da sich nicht nur an Regeln zu halten, sondern Fairness walten zu lassen. Und offensichtlich auch noch ein total totaler Querkopf teamintern. Also da scheint ja richtig alles falsch zu laufen, was falsch laufen kann. Und ich fand den Mick Schumacher, den wir ja bisher auch selber, auch zu Formel-3-Zeiten und so, der haben wir ihn ja auch begleitet. Timo, du kennst ihn ja auch ein bisschen. Der auch ein ruhiger, besonnener Mensch ist, ne? Zumindest ja. Mein Eindruck, berichtige mich bitte. So habe ich ihn zumindest erlebt. Und ey, das fand ich schon gut, dass der da jetzt auch mal irgendwie zumindest mal den Mund aufmacht und sagt so, pass mal auf Leute, jetzt ist hier echt eine Grenze überschritten, also so geht's.
Ja, es darf er natürlich und muss er auch irgendwann. Er muss auch irgendwann mal seine Meinung sagen, er muss auch mal sagen, wenn es reicht. Klar, auch Rookie in der Formel 1, keine Frage, aber er ist ein Mensch, er hat Emotionen, Gefühle und Regeln, wie jeder andere es auch hat. Mr. Marzipan, wie du ihn gerade genannt hast, Matthias, hat da vielleicht andere Regeln in seinem System, aber deswegen, er muss auf jeden Fall klar seine Meinung sagen, weil auch nur so wirst du deinen Standpunkt festigen und auch deine Persönlichkeit formen in der großen, weiten, gefährlichen Welt des Motorsports. Von daher ist es genau richtig, was er tut. Und was mir auch gefallen hat, ist, er ist ja im Qualifying zum ersten Mal in Q2 gewesen. Und was macht er? Der plankt das Ding in Q1, Ende Q1 ein und kann Q2 gar nicht fahren, der liebe Mick. Und ist natürlich völlig verzweifelt daran, dass er selber einen Fehler gemacht hat. Ist natürlich sau ärgerlich, aber genau das sind Dinge, die müssen halt dann eben passieren, aus denen man lernt. Fand ich geil, dass es dem Mick passiert ist. Also nicht, weil ich es ihm gegönnt hätte, sondern ganz im Gegenteil, weil es für den Lernprozess geil ist. Er ist ja dann trotzdem, sag ich mal, von der Startposition, was war es dann, 15 gestartet, 14 für Q2, glaube ich, reicht es, 15, ne? Von daher eigentlich ein geiles Wochenende, was jetzt die Performance von ihm betrifft.
Fand ich auch. Vor allem mit dem Auto, das darf man ja auch nicht vergessen, dass der in der Lage ist, schneller zu fahren und wahrscheinlich auch in einem besseren Auto irgendwie wahrscheinlich auch ganz anders in der Lage wäre zu performen. Haben wir ja hier oft und hinreichend diskutiert. Aber ich hatte auch so das Gefühl, so langsam, ne, wir gehen ja jetzt auch schon Richtung, na nicht ganz, aber Richtung zweite Saisonhälfte ist noch ein bisschen früh. Aber wir wissen ja, Mick braucht immer ein bisschen und vielleicht kommt er jetzt auch. Also, ja, das hat mir auch gefallen. Gönne ich ihm auch von Herzen, ehrlich gesagt. Aber klar, ich meine, alles andere wird natürlich positiv überschattet von diesem Zweikampf jetzt um die Weltmeisterschaft. Und das macht natürlich unfassbar Bock. Unfassbar
was Bock. Glaubt ihr, was in Zandvoort los sein wird?
Ey. Also, ich habe übrigens an Zandvoort gedacht. Krieg ich
beim Gedanken ja. Daran kriege ich Gänsehaut.
Ja. Geil. Ja, ich auch. Ich habe übrigens an die schönen Ortsdurchfahrten, die wir ja selber gefahren sind, in Zandvoort gedacht, wenn die Formel 1 gastiert in Zandvoort, da könnt ihr ja, also reißen die den Ort ab, damit die ganzen Autos da durchkommen. Oder also da gibt es ja diesen einen Kreisverkehr und so. Ich kann mir noch nicht vorstellen,
wie das in Zandvoort Stau bis nach Amsterdam, das sage ich dir. Soll. Stau bis Amsterdam ja. Und alle Fahrer kommen im Helikopter morgens zur Strecke. Das sage ich dir.
Aber wirklich, anders geht's ja gar nicht.
Aber geil.
Ja, aber ich habe gehört aus den Niederlanden, weil ich bin ja mit den Assen-Veranstaltern gut vernetzt, die planen da schon ein sehr, sehr gutes System, was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht. Also die werden das schon hinkriegen. Aber eins ist mal klar, da wird die Niederlande Kopf stehen. Und das nochmal zu dem Punkt, was Timo gerade sagte. Das Selbstvertrauen, was Max Verstappen ja sowieso schon hat, der ist mal eben gerade mal auf einer richtig guten Welle.
Das ist sicher.
Total. Ja. Und das, Timo, das spielt auch noch, also das ist im Kopf, also der ist ja noch total jung. Wie alt ist der? 22 oder sowas?
23.
Das Auto ist schnell, das Team ist schnell, das wissen wir alles. Er ist schnell, aber spielt also bei einem Profisportler, wenn du dann diese Erfolgswelle hast, spielt das auch eine Rolle?
Ja, 100%. Also dieser Druck, den du dir selber machst, der Druck, den dein eigenes Umfeld macht, vielleicht nonverbal auf dich macht, die Medienwelt, den Druck, der da ist. Und dann plötzlich geht der Knopf auf und das ist ja quasi wie nach draußen den Beweis bringen, ich bin es, ich habe es, ich kann es und ich kann es auch allen zeigen. Und das ist einfach eine Erleichterung in der Magengegend, das gibt Selbstbewusstsein, wenn du ins Auto steigst, weil du selber weißt, hey, ich habe es letztes Wochenende gezeigt, ich führe die WM an, ich habe davor das Wochenende es auch gezeigt, so what? Also mach dir weniger Gedanken und liefer einfach ab, ja, und das ist halt schon super cool und das macht, egal in welchem Sport, Spitzensport oder überhaupt ein Sport, das hilft, das ist wie beim Fußballspiel, wenn das erste Tor mal gefallen ist, plötzlich sind die Pässe ein bisschen selbstsicherer, ja, plötzlich spielst du ein bisschen frecher und es gelingen dir Dinge, die einfach vorher nicht gelungen sind, warum? Weil plötzlich diese Hemmung weg ist, dieses kleine bisschen, Zehntelchen, Hundertstel, was dich vielleicht der einen oder anderen Sache hindert und das ist ganz sicher so im Automobilsport auch so.
Ist ein cooler Vergleich, Timo, aber ich frage mich gerade, kannst du Fußball spielen?
Ja, ich kann ein bisschen Ball von rechts nach links kicken. Also ich habe schon mit Ajax Amsterdam trainiert, ich habe mit... Ich habe mit den Bayern schon ein Probetraining gehabt. Ich habe hier in Altach, Österreich Erstligist, schon trainiert, ein Training unter, Adi Hütter trainieren dürfen. Ich habe mit dem Kugelblitz trainieren dürfen, der ja in Altach gespielt hat, also auch dir bekannt.
Mit
deinem Ailton, der auf meiner Geburtstagsparty oder beziehungsweise Meisterparty sogar war. Ja, das heißt so ein bisschen was mit Fußball habe ich schon gemacht.
Achtung, Achtung, Breaking News. Auf der Meisterparty von Timo Scheider gab es einen DJ. Dieser DJ hieß Eddie Mielke.
Richtig.
Genau. Leider. Und was glaubst du, wie blöd ich geguckt habe, als auf einmal mein Bremer Fußballgott Ailton vor mir stand? Weil ich wusste das gar nicht. Und Timo,
Eddie, unsere Podcast-Zuschauer und Zuhörer. Der Folgen 12
ja,
bis 28 ja, haben diese Geschichte gehört.
Ja, ich hab sie auch nicht erzählt. Du hast sie jetzt gerade erzählt.
Ich wollte was ganz anderes.
Aber solche mal Sachen, was in Sachen Fußball auch mental ein Thema ist, wenn man den schönen Vergleich eben angesprochen hast. Ich habe ja als absoluter Dortmund-Fan, ich habe ja schon in Sat 1 gab es ja schon mal ein Oliver Pocher Fußballturnier gegen Borussia Dortmund. Da war ich in der Oliver Pocher Auswahl und bin in mein Dortmunder Stadion eingelaufen. 50.000 Menschen, weil die Südtribüne war leider wegen Renovierungsarbeiten zu, also nur 50.000 in Anführungszeichen. Und ich laufe in mein Stadion ein und mit meiner Mannschaft in dem Fall, Oliver Pocher Mannschaft, und 50.000 Menschen buhen dich aus. Das war das Beschissenste. Weil wir halt die Gegner von Borussia Dortmund waren, Okay, und waren halt in Dortmund Dortmund-Fans, ja. Und ich dachte mir, scheiße, Leute, ich bin einer von euch, was ist los mit euch, ja? Ich finde euch geil, buh doch nicht. Aber das war in dem Fall tatsächlich ein Moment, wo ich dachte, scheiße, wenn du irgendwie die gegnerische Mannschaft im fremden Stadion bist, ist es irgendwie auch nicht so geil mental. Ja.
Das war 2009 oder 2010 damals. Haben wir sogar übertragen mit Sat 1.
Ist an mehr vorbeigegangen. Jungs, wir haben 1 Stunde 19 Minuten. Ist das jetzt eigentlich neuer Rekord?
Nee, wir haben 1:30 schon mal gemacht. Lass mal Feierabend machen. Ich muss morgen früh arbeiten.
Arbeitest du im Hause, Killing? Was meinst du damit?
Permanent am Arbeiten, ihr Vollpfosten. Was ist denn los mit euch?
Aber was konkret machst du morgen früh?
Morgen früh arbeite ich für die Firma Ferrero.
Und ist Ferrero Küsschen oder was?
Ferrero Küsschen, genau. Ja, für schön. Die Firma Ferrero Küsschen, ja. Die,
und Eddie, du solltest jetzt auch ins Bett, weil deine Frau Ute im Hintergrund, habe ich gerade schon gesehen, die macht schon das Licht aus.
So. Die muss im Gegensatz zu mir tatsächlich morgen früh arbeiten, weil die arbeitet in Bremens größter Klinik und muss sich um die Patienten kümmern. Auch kein Spaß. Ja, und ich muss tatsächlich auch ins Bett, weil ich habe morgen den zweiten Impftermin.
Na, Wahnsinn.
Was kriegst du denn?
BioNTech.
Ich habe danach BioNTech 2 habe ich gelegen. 2 Tage. Richtig Matsche.
Wie also, gelegen?
Ja, im Bett. Krank. Am Arsch.
Ach du Mann.
Das war wie so ein Trecker, der über mich drüber gefahren ist.
Ich find das immer super, wie motivierend du manchmal sein kannst.
Ja, dafür bin ich bekannt.
Ja. Haben wir denn irgendwas vergessen noch? Nee, sonst war nichts am Motorsport.
Außer, dass wir
ansonsten können uns ja... Hey, Leute.
Wir sehen uns in 8 Wochen erst wieder. Wir sehen uns erst in 8 Wochen wieder, habe ich gerade festgestellt. Also, ja, weil ich jetzt nicht beim nächsten Rennen bin. Jetzt der ganze Juli ist eigentlich nichts, wo wir uns sehen. Das heißt, wir sehen uns erst in Zolder im August wieder, am 8. oder beziehungsweise 6., 7., 8. August.
Ich weiß aber nicht, sehen ob wir ich uns, das
aber
überlebe.
Da sehen wir uns dann alle.
Ja.
Ich hoffe ja, dass wir bis dahin wieder in der Situation und Lage sind, dass wir alle vor Ort sind. Ich glaube, es wird so passieren.
Hoffentlich auch inklusive
müssen
Fans.
Müssen wir dem Zuhörer kurz erklären. Wir drei in dieser Konstellation sehen uns jetzt per Videoschalter am Handy, damit wir da ein bisschen Feeling in diesen ansonsten ja so langweiligen Podcast reinkriegen. Also wir sehen uns per Handy. Ich habe mich sehr gefreut, den Timo am Wochenende zu sehen, genauso wie Martin Tomczyk und den Rest der Crew in Monza. Dann wird der Killing zugeschaltet, steht in München. Das, was ich mir am meisten wünsche, ist, dass wir alle mal wieder zusammen In Zolder. Abends zusammensitzen.
Dicker, in Zolder. In Zolder wird's passieren. Ja, aber
das ist noch so lange hin.
Ja, aber wir sitzen jetzt seit, pass auf, wir sitzen jetzt seit Monaten.
Ja.
Jetzt, bitte. Was hast du gesagt? 8. August oder was? Oder 6. bis 8. August?
6. bis 8. August ist Zolder.
Ja, guck mal, das ist ja nur noch ein Monat gefühlt.
Ja. Ihr könnt doch mit mir nach Grönland fliegen. Ich fliege übermorgen nach Grönland. Da Durchschnittstemperatur 3 Grad aktuell, bisschen dicke Jacke und Mütze mitnehmen. Also,
zieh dir mal eine schöne Handstichjacke an. Ja, gut, dass du die Monster nicht dabei hattest. Und
richtig,
dann,
ich habe ja Strelson, deswegen.
Siehst du gut. Ach so, Strelson, ach so, scheiße, das ist ja wieder was anderes. Ach Mann, diese ganzen Sponsorenpartys hier sind verrückt. Aber ich wollte noch irgendwas sagen. Jetzt habe ich es aber vergessen.
Entschuldigung.
Nee, ach, das ist ja nicht schlimm, aber es ist einfach schön mit euch. Es ist einfach wirklich schön mit euch, das wollte ich sagen, glaube ich.
Ich wiederhole nochmal die Überschrift des heutigen Podcasts.
Mach mal,
ich muss da gleich wieder die E-Mail anfertigen. Nicht alles im Motorsport macht Sinn. Man könnte auch sagen, nicht jeder Podcast macht Sinn. Ich hoffe,
aber dieser hat mal
sehr viel Sinn gemacht.
Ja. Und ich bete zu Gott, dass wenn ihr mir gleich die Dateien schickt, dass das technisch alles blitzsauber ist, dass ich hier wieder nicht bis heute Nacht sitze. Ja?
Ich habe meinen Kabelbruch behoben. Ach, vom letzten Mal.
Ich weiß, was ich sagen wollte. Wollt ihr mal raten, die wievielte Folge war das?
Keine Ahnung.
Die wievielte Folge 35? Unseres Podcasts machen wir gerade? Oh, nicht
36.
Schlecht, 37.
37?
37.
Ah, krass, 37. Ja,
aber krass, ne? 37 Folgen Podcast.
Unfassbar. Schon. Also bei der 50. würde ich sagen, muss irgendwas Besonderes geben.
Naja, aber nicht von uns an uns, sondern von unseren
Chefs. Richtig.
Oder von unseren Zuhörern.
Ja, die können, ihr Leute, ihr könnt übrigens Fragen schicken, Meinungen schicken. @Timo Scheider, @EddieMielkeOfficial, @MatthiasKilling auf Instagram. Wir freuen uns auf eure Post. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns auch verlinkt oder irgendwie Screenshots macht oder so. Das finden wir echt immer cool. Und wir schicken uns das auch untereinander immer gegenseitig zu. Das ist immer ganz schön.
Ja, ja. Und ich bin mal gespannt, wie viele Zuschriften wir dann kriegen, wenn das Ding hier rausgegangen ist. Stunde 24 kommt mir vor wie im Fluge. Jungs, ich vermisse euch. Melde mich ab. Morgen impfen. Vorbereitung für nächste Event steht an. Macht's gut.
Macht's gut.
Timo.
Bis neulich.
Das ist ein bisschen trauriges Ende. Ja. Nee.
Och, Jungs. Quatsch. Ich bin einfach platt. Ich kann nicht mehr reden.
Ich liebe euch und wir lieben euch, unsere Zuhörer. In diesem Sinne, tschüss.
Bis ciao. Neulich. Ciao, ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.